Heute Abend darfst du eines wissen. Von allen Seiten umgibst du mich. Halleluja, Halleluja. Lass uns den Herrn preisen. Er ist so gut zu uns. Er geht durch, mit uns durch Tiefen und Höhen. Er begleitet uns auf Schritt und Tritt. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Danke für alle, die gekommen sind, nicht im Urlaub sind, sondern zu Hause oder einfach die Zeit auskaufen, trotz der Hitze. Wir haben Sommer. Weißt du, wenn es zu kalt ist, jammern die Leute, ist zu heiß, jammern, ist zu nass, jammern sie, ist zu windig, jammern sie. Es wird immer gejammert. Aber Lob und Dank, wir dürfen eines wissen, im Himmel wird es viel schöner. Ich habe diese Tage etwas vor, weil ich ja für Karlitz mich vorbereite, und ich möchte alle, die nach Karlitz gehen, einfach Mut machen, die Geschichte von Noah zu lesen. Wir werden Noah betrachten und über Noah, die Sintflut und alles drumherum. Und vor der Sintflut, da steht es in einer Legende, einer Überlieferung, dass man vor der Sintflut einmal gesät hat und 40 Jahre geerntet. Ist das nicht herrlich? Herrliche Zustände, es ist alles üppig gewachsen und so weiter. Und so schnell hat sich das Paradies ausgebreitet über die Erde. Also einmal gesät und 40 Jahre geerntet. Fantastisch. So, also schau die Geschichte von Noah und was du so noch so Informationen bekommst. Wir werden also den Noah, wir sind draußen in einer wunderbaren Natur dort in Karlitz, und wir werden das auch genießen, die Umgebung. Wer also noch nicht sich angemeldet hat, soll sich bei der Hede sich anmelden. Da sind noch, glaube ich, 2, 3 Plätze frei, wo sie frei hat und gerne jemand mitnehmen möchte. Ich möchte euch einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Und zwar für Freitag, dein Leben ist in Gottes Hand. Samstag das Thema, erfüllt mit heiliger Rebellion, Wut, Aggression. Oh, Teufel, ich pack dich an die Hörner. Hier in Frankfurt oder bei Frankfurt oder in der Nähe, da ist ein Pfarrer mal in eine Kirche eingesetzt worden, ein evangelischer Pfarrer, ein gläubiger Pfarrer, der den Heiland lieb gehabt hat, und stellt mal vor, auf dieser Kanzel, wo er dann predigte, war der Teufel mit Hörner. Und er sagt, nein, auf dieser Kanzel werde ich nicht predigen, und hat dem Teufel die Hörner abgebrochen. Und weißt du, was passiert ist? Die Gemeinde, der Kirchenvorstand, hat so lange rumgemacht, bis der Pastor versetzt wurde, dann nach Brandenburg irgendwo. Also, er hat dem Teufel die Hörner abgebrochen. Heiliger Zorn. Heiliger Hut, dem Teufel die Hörner abbrechen. Und du sollst dem Teufel die Hörner abbrechen. Und dann ist er entmachtet. Was kann ein Stier ohne Hörner? So, heilige Rebellion, was es immer heißt. Der Herr Jesus hat heiligen Zorn gehabt. Nicht nur immer Liebe, Liebe. So viele Leute haben ein falsches Evangelium. Das stimmt nicht ganz. Dann habe ich für Sonntag früh Lebe unter der Anleitung Gottes. Und Mittwoch, nächsten Mittwoch, wie erlebt man göttliche Wunder? Also ganz herzlich eingeladen. Und heute ist das Thema, was Beharrlichkeit bewirkt. Beharrlich. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Was das für Resultate hat. Gott belohnt Beharrlichkeit, Gott belohnt Ausdauer, Gott belohnt Geduld und Gott belohnt die Treue. Und das wollen wir uns anschauen. Also Beständigkeit zahlt sich aus. Weißt du, wenn du jeden Tag verpflanzt wirst als Pflanze, wächst nie richtig an, bringst auch nie richtig die Frucht, und du wunderst dich, warum bringe ich nicht die Resultate, die ich gerne hätte. Ich will euch zuerst einmal, bevor ich Gottes Wort bringe, euch eine Fabel erzählen, umgearbeitet natürlich, um euch zu demonstrieren und zu zeigen, was Beharrlichkeit ist. Das ist eine Schildkröte. Eines Tages wurden alle Tiere vom König der Tiere, vom Löwen selbst, eingeladen zu einer Hochzeit, zu seiner Hochzeit. Also da findet die Hochzeit statt, und da war eine Schildkröte dabei, die hat auch die Einladung bekommen und sogar noch extra überbracht, liebe Schildkröte, du bist auch herzlich eingeladen. Das ist von mir umgearbeitete Geschichte, und sie hat es für eine ganz besondere Ehre gesehen, ich als Schildkröte darf zum König der Tiere zur Hochzeit, ich bin also ein spezieller Gast, extra eingeladen und so weiter. Und sie ist losmarschiert, in 14 Tagen soll die Hochzeit stattfinden. So, und alle rannten und sagten, also Schildkröte, du kommst nie hin. Bei diesem Tempo hier kommst du nie hin. Und da sind die Spinnen und die Krebse und die Eidechsen und alle, und sogar selbst die Schlange ist viel schneller gewesen. Und die Schildkröte, die tappelt einfach vor sich hin. Und inzwischen, da kommen schon die ersten Tiere zurück, die sagen, also Schildkröte, kannst gleich umkehren. Schaffst sowieso nicht. Und die Hochzeit findet nicht statt. dass dieser Königssohn ist verunglückt, also der König ist verunglückt und die Hochzeit findet nicht statt. Ach, sagt sie, können mir viel erzählen, ich habe die Einladung und ich nehme die Einladung und ich gehe zu der Hochzeit und mir ist es egal. Also auf jeden Fall, ich will also die Einladung ausführen und ich gehe hin. Und so langsam wie sie war, sie ging hin und als sie dort ankam, fand tatsächlich die Hochzeit statt. Und zwar von dem Königssohn, der inzwischen die Macht angetreten hat und wurde dann ganz schnell geheiratet. Und der Einzige, der dabei war, war die Schildkröte. Die alle anderen sind abgehauen und gesagt, die findet nicht statt. Der König ist tot oder verunglückt, tödlich verunglückt. Die Hochzeit fand doch statt. Der Nachfolger des verstorbenen Königs hat dann geheiratet nach der vorgeschriebenen Trauerzeit. So ist auch bei uns. Die Geduld zahlt sich aus. Egal, was die anderen sagen, was die anderen denken, bleib du dran. Immer dran und du wirst merken, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Beharrlichkeit ist so eine Tugend aus der Antike. Leonardo da Vinci hat einmal gesagt, jedes Hindernis lässt sich durch Beharrlichkeit überwinden. Jedes Hindernis. Und du hast genug Hindernisse und deshalb bleib dran. Ein steter Tropfen höhlt den Stein aus. Wir kennen in der Volksmund und so weiter viele solche Sprüche. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit im Sport, Beharrlichkeit beim Lernen von Musikinstrumenten. Du könntest schon längst ein Instrument spielen, wenn du immer geübt hättest, regelmäßig. Und immer wieder dran gearbeitet hättest. Oder einfach üben, ist es. Dranbleiben, üben und nochmals üben. Ich musste jahrelang so einen dummen Spruch, das hat natürlich mein Leben geprägt, sehr stark. In der Schule, da war vor uns Lenin und Stalin zu unserer Zeit, noch als ich zur Schule ging. Und unter dem Bild von Lenin war dieser Spruch, lerne, 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 sonst nichts. Und das habe ich mir so eingeprägt, Johannes, lerne, lerne, lerne. Du kannst nicht genug lernen. Und dieses Beharrliche, ständig dranbleiben, dieses lerne, 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 das gibt uns neue Sicht, ermöglicht uns sehr viel zu erreichen. Ich denke auch an Edison. Edison, als er Kautschuk erfand, er wusste, es muss Kautschuk zu schaffen sein, dass man auf technischem Weg Kautschuk erfindet, aber er hat es nicht geschafft. 17.000 Versuche hat er gemacht, bis er schließlich den Versuch, bei dem letzten Versuch, er sagt, also ich versuche es, ich gebe es nicht auf, es muss möglich sein, also Kautschuk künstlich herzustellen und beim 17.000. Versuch hat er es geschafft. Und was würdest du machen bei 100. Versuch? Also das hat doch keinen Wert. Bringt nichts, läuft nichts. Beharrlichkeit. Alles Große wird erreicht durch Beharrlichkeit, indem du ständig da dran bleibst und ständig machst. Die Chinesen sagen, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzuheben. Und Lao Tzu hat einmal gesagt, wer unbeirrbar seinen Platz behauptet, der ist dauerhaft. Wer immer wieder sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Du musst einmal eine Entscheidung fassen und sagen, ich entscheide mich dafür und dann führe ich es auch konsequent aus. So viele Menschen, die treffen gute Vorsätze. Und jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Weißt du, man fasst sich vor, ich mache das ab morgen. Nein, wenn du das was verändern möchtest im Leben, fang jetzt an und bleib dran bis übermorgen. Und du wirst sehen, es ist alles machbar. Durchhalten. Die meisten Leute haben kein Durchhaltevermögen. Die fangen alles an, sehr viel sogar in ihrem Leben, aber sie führen nichts zu Ende. Beharrlichkeit ist, würde ich fast sagen, es steht nicht in der Bibel, aber ich würde fast sagen, es ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Anhalten. Geduld könnte man in dieser Wurzel Geduld nehmen. Jeder Entschluss, den du irgendwo mal fasst, wird auf Widerstände und Schwierigkeiten stoßen. Und wo es plötzlich heißt, Mittel gehen aus, Dürrezeiten, Anfechtungen oder Widerspruch, Widerstand, dann es wird immer Schwierigkeiten geben. Und jetzt gerade die Schwierigkeiten, mein Vater hat immer gesagt, du musst dich durchbeißen. Ich habe gefragt, wie macht man das, dich durchbeißen? Aber einfach Schluck oder Erstick, egal was du machst, also komm durch. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit im biblischen Sinne, im theologischen Sinne ist, einfach da drunter bleiben, unter dieser Entscheidung. Ich habe ein Ziel anvisiert, ich habe ein Ziel angepeilt, ein Ziel in Visier genommen und jetzt, Herr, hilf mir, stimm mir bei. Einfach Gott um Hilfe bitten und da drunter bleiben, unter dem Herrn bleiben und nicht so schnell weglaufen. Wir sind nicht von denen, heißt es in der Bibel, die da weichen, sondern von denen, die die Sache ausrichten und das Feld behalten. Das ist voll Gottes. Voll Gottes hält durch. Also nicht nur gute Vorsätze fassen, denn Beharrlichkeit ist auch eine Eigenschaft Gottes. Gott hat die Welt Schritt für Schritt geschaffen, nicht alles auf einmal. und erwarte nicht, dass du alles auf einmal erreichst und dass du auch alles auf einmal schaffst, Schritt für Schritt, beharrlich. Immer dran halten. Zuerst kommen mal vielleicht Kopfschmerzen, dann kommen Bauchschmerzen und dann so. Gott heilt auch schrittweise. Gott heilt nicht alles auf einmal. Du bist auch nicht auf einmal krank geworden. Und du bist nicht auf einmal das geworden, was du vielleicht geworden bist und wo du raus möchtest. So, du musst also wieder Schritt für Schritt diese Uhr wieder zurückdrehen in deinem Leben, wenn du etwas erreichen möchtest. Gott lässt sich Zeit. Die Bibel sagt, Gottes Mühlen machen langsam, aber trefflich fein. Beharrlichkeit. Also eine Eigenschaft Gottes. Auch Jesus lehrt uns, er sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes, beharrlich. Und gerade beim Pflügen, das ist Furche für Furche ziehen, auch wenn Steine im Boden sind, auch wenn mal der Pflug hängen bleibt, auch wenn du ein bisschen daneben kommst, immer wieder das Ziel anvisieren beim Pflügen, vorne auf das Ziel schauen und dann nicht auf die Schwierigkeiten schauen. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Beharrlichkeit hat etwas mit Regelmäßigkeit zu tun. Alles, was du erreichen möchtest, du kannst alles erreichen. Es gibt nichts in dieser Welt, das du nicht erreichen könntest. Und ich sage nicht zu viel. Du kannst alles erreichen, aber regelmäßig. Regelmäßiges Training, regelmäßige Übung, regelmäßig sich vorbeten. Du kannst nach 21 Tagen, und wenn du meine Proklamation liest, ich habe das selber ausprobiert, schon lang genug in meinem Leben und immer wieder, manche Gewohnheit oder Untugend oder sinnloses Zeug, was man so hat, was man gerne ablegen möchte. Du kannst alles ablegen, wenn du 21 Tage dir vornimmst. Schon allein, wenn du dein Unterbewusstsein programmierst und sagst, ich mache das nicht. Oder ich mache das. Also kannst bejahend oder ablehnend, verneinend sprechen. Was du ablehnst, das ist abgelehnt. Und was du bejahst, das kannst du auch bejahen. Zum Beispiel, wenn du Arbeit suchst, ich werde Arbeit finden. Und selbst wenn es überhaupt keine Arbeit gibt und das die größte Arbeitslosigkeit ist, ich werde Arbeit finden. Mit Gottes Hilfe werde ich Arbeit finden. Ich werde eine Einstellung finden und dann gehst du durch die Gegend und guckst, wo findest du Arbeit? Was kann ich tun? Wo kann ich eingesetzt werden? Ich werde Arbeit finden. Morgens, mittags, abends nur noch ein Gebet. Ich werde Arbeit finden. Ich werde Arbeit finden. Oder ich bin gesegnet. Ich habe einfach das auf mir angeeignet, wenn ich so Treppen steige, jede Treppe, wenn es aufwärts geht, ich bin gesegnet. Abwärts bin ich gesegnet. Zum Segen geht in der Kirche, zu Gott geht man immer nach oben. In der Hölle, in die Grube, ins Grab geht man immer nach unten. Also immer beim Treppensteigen, ich habe mir angewohnt, beim Treppensteigen, ich bin gesegnet. Jede Stufe, wo ich aufnehme, ich bin gesegnet. Wenn ich oben ankomme, selbst wenn ich noch so schwer schleppen muss, ich bin gesegnet. Du bist gesegnet oder ich bin gestärkt. In der Bibel heißt es, der Arme spreche, ich bin reich und der Schwache spreche, ich bin stark und so weiter. Der Kranke, was soll der Kranke sagen? Ich bin gesund. Du musst dein Denken programmieren auf Gesundheit, nicht auf Krankheit. So beharrlich, einfach beharrlich an der Sache bleiben, an der Heilung. Heilung ist ein Prozess und dieser Prozess muss durchgehalten, durchgezogen werden, egal was dagegen spricht, einfach sagen nein. Ich erlaube es nicht. Und so ist es beim Pflügen. Ich weiß nicht, wie viele gepflügt haben. Ich bin auf dem Land groß geworden, bin eigentlich Gott auch sehr dankbar. Ich habe im Bayerischen Wald zum ersten Mal mit Kühe gepflügt. Ich kann mit Pferd pflügen, aber auch mit Kühe und so weiter. Und das ist auch wichtig, dass man bei die erste Furche, da musst du immer das Ziel anvisieren. Und dann die nächste, du richtest dich immer nach der nächsten Furche und der nächste Furche und nächste Furche und nächste Furche. Und so kannst du pflügen. Und diejenigen, die auf dem Land groß geworden sind, die wissen es. Und manchmal kommt ein ganz großer Stein. Also wir hatten im Bayerischen Wald, wo wir Landwirtschaft auch hatten, mein Vater eine Landwirtschaft hatte, da gab es viele Steine im Boden. Aber das stört nicht. Man hält die Gäule oder die Rinder an und man nimmt das raus und so weiter. Später habe ich mit dem Traktor gepflügt. Es ist genau das Gleiche. Du musst dich immer auf die nächste Furche richten, immer die Furche vor Augen und immer auf das nächste. Und das ist aufbauend, das Leben, unser Leben ist etwas Aufbauendes. Du fängst ganz klein an. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Dann, als ich Jugendlicher war, dachte ich wie ein Teenager und wie ein Jugendlicher und so weiter. Ich baue mein Leben auf und zwar beharrlich. Du sollst nicht altklug denken, schon gleich im Denken, ich weiß alles. Nein, fang ganz klein an. Und das ist leicht, ohne große Anstrengung. Wenn du irgendwo ganz klein anfängst und dann in kleinen Schritten, Salamitechnik. Menschen sollten lernen, in Salamitechnik ihr Leben aufzubauen. So kleine Schnitte. Gott hat uns jeden Tag gegeben eine Aufgabe. Jeden Tag lösen wir eine Aufgabe und jeden Tag machen wir besser. Jeden Tag ein paar Millimeter höher springen. Jeden Tag ein paar Zentimeter weiter springen. Jeden Tag ein paar Sekunden schneller sein. Immer wieder sich steigern. Durch Beharrlichkeit steigerst du dich. Und egal, was du in deinem Leben machst, du kannst dein Leben steigern, verbessern. Und das ist, was Gott will, dass du dein Leben verbesserst. Du bist reingekommen in diese Welt mit nichts. Hast nichts reingebracht, kannst nichts. Bist eigentlich so wie dummer Junge zur Welt gekommen, dummes Mädel, kannst gar nichts. Die Juden sagen, als ich im Leib der Mutter war, haben mich Engel belehrt, dann kam ich zur Welt vor lauter Schreck, habe ich alles vergessen. Und jetzt muss ich alles selber mir wieder zurückholen, was ich einst von Gott gelehrt worden bin im Mutterleib. Denn in der Bibel heißt es, du hast mich wunderbar im Mutterleib zubereitet. Also im Mutterleib hast du alles gekonnt, alles gewusst, warst perfekt. Und dann kommst du auf diese eiskalte Erde oder harte Erde und dann musst du jetzt alles neu lernen. Und durch Beharrlichkeit kannst du dich ganz besonders entwickeln. Du kannst dich zu allem entwickeln, zu Höchstleistungen. Also beharrlich bleiben. Und wenn man so pflügt, dann zerstört man diese alte Wurzelstruktur. Deshalb pflüget ein neues, sagt uns die Bibel. Halt dich nicht an dem alten auf. Und du zerstörst das alte Wurzelwerk, was die Fläche war und so weiter, zerstörst es. Und damit kann was Neues gepflanzt werden, kann was Neues in deinem Leben beginnen. Stück für Stück ist auch so ein Bauer. Der muss kontinuierlich dran arbeiten. So als wenn du, und das gilt auch für alle anderen Bereiche des Lebens, beruflich, finanziell, familiär, charakterlich, Persönlichkeit, deiner Persönlichkeit. Du musst systematisch dran arbeiten. Das ist Beharrlichkeit. So, Beharrlichkeit ist nicht Flatterhaftigkeit und Unbeständigkeit, nein, sondern das Schwerste, was wir überhaupt als Menschen lernen müssen. Ich muss aushalten. Ich muss durchhalten. Ich muss dranbleiben. Ich darf nicht müde werden. Ich darf nicht schlapp werden. Oh Gott, hilf mir! Du siehst es schon wieder. Denn wir haben im Segnungsgottesdienst, das hat mich inspiriert, im Segnungsgottesdienst ein paar Gedanken da noch zu sagen davon. So viele Leute sagen, ich habe es angefangen, ich habe diese Talente gehabt, ich habe daran gearbeitet, aber irgendwas kam dazwischen. Sie waren nicht beharrlich. Du solltest schon längst Meister sein, Profi, Experte, aber du hast irgendwo dich aufhalten lassen durch irgendetwas. So, wer hat euch aufgehalten? Und heute ist Beharrlichkeit wichtiger als großes Wissen oder viele Talente. Du kannst noch so viele Talente haben, wenn du die nicht übst und nicht gebrauchst und die Gabe nicht erwächst, die in dir hineingelegt worden ist oder egal was, du kommst nicht. Auch geldmäßig, finanziell, wenn du nicht anfängst, in kleinen Dingen beharrlich zu sparen, nur als Beispiel, du wirst es nicht schaffen. Ich habe von einigen Reichen gehört, wie die angefangen haben, die haben immer das Geld, das Kleingeld, was übrig blieb, einfach in die Sparbüchse gesteckt. Immer das Kleingeld, probier es einmal und du bringst zu etwas, du sparst etwas, immer das Kleingeld, das übrig bleibt, bevor deine Portemonnaie so schwer wird und du es nicht mehr tragen kannst, so einfach das Kleingeld in die Sparbüchse einfach und du wirst sehen, was unter diesem Kleingeld rauskommt. Ich habe das einmal so eine Wette gemacht mit meinen Kollegen, mit dem Lottospielen. Wir haben Lotto gespielt und irgendjemand hat mir gesagt, Lottospielen ist Sünde oder wäre Sünde und so weiter, das ist ein Glücksspiel, das ist nicht biblisch und so weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich aufhören, aber ich muss eine Alternative finden. Ich habe gesagt, gut, ihr spielt, wir haben so eine Tippgemeinschaft gehabt, ihr spielt, ich steige aus und ich werde das Geld, das ich jetzt zum Tippen verwenden möchte und da investiere, ich lege es zurück. Und am Schluss, nach einem Jahr, nachdem die Wette dann fertig war, habe ich mehr gehabt, als was die je gewonnen haben. Die haben mal 3,50 Mark gewonnen oder mal vielleicht 13 Mark und das mussten sie auf 4-5 Leute teilen, womöglich noch. Das hat nichts gebracht. Aber dieses kontinuierliche in kleinen Stücken, immer das zurücklegen, was du zum Tippen oder so, egal was du machst, probier es mal, beharrlich zu sparen. Du wirst sehen, da kommt was dabei raus. Immer etwas so, was du erübrigen kannst, das tut dir auch gar nicht weh. Weh tut es nachher dieser große Happen, den du dann irgendwo was aufbringen solltest. Deshalb auch, wie arbeite ich meine Schulden ab? Es ist immer beharrlich und zuerst mal in kleinen Raten, kleinen Schritten, in Salamitechnik. Beharrlichkeit trägt immer den Sieg davon. Unbeständige Menschen, die schaffen nie etwas, aber wer beharrlich daran arbeitet, ich muss schuldenfrei werden. Das schaffe ich zwar vielleicht heute nicht, das schaffe ich auch vielleicht morgen nicht, das schaffe ich auch vielleicht nicht übermorgen, aber ich arbeite daran immer Stück für Stück, Stück für Stück. Wie entschulde ich? Also wie baue ich mein Minus im Konto ab? Immer wieder, immer weniger, keine Visa-Karten und keine Karten verwenden und dann immer regelmäßig etwas zurückschauen. Und du wirst merken, du schaffst es. Wenn du immer wieder Abstriche machst und es übst und am Schluss wird Sparen zum Hobby, zur Freizeitbeschäftigung. Und weißt du, wenn einmal Sparen zur Freizeitbeschäftigung für einen geworden ist, dann guckst du, dann kriegst du ein Auge, wo du günstig einkaufen kannst. Meine Schwiegermutter, bei der war das so, dann wusste der Laden hat billige Brezel, bei denen ist die Wurst etwas teurer. Dort ist, weißt du, du kriegst ein Auge, ein Gespür plötzlich. Und dann, und das ist so wichtig, du musst arbeiten, dich nicht verführen lassen. wenn du in den Läden bist, ich sage nur ein paar Tipps, weil ich in der Werbung tätig war lange Zeit und ich weiß, was Werbung ist. Weißt du, die Geschäftsleute, die großen Waren, die legen sie immer oben. Und die machen die großen und in den großen ist nicht mehr drin. Glaub mir das. Es ist manchmal viel weniger drin, als was du glaubst. Du solltest viel mehr, du musst dich bücken. Die guten Sachen sind alle unten. Wenn du es, und die günstigen Sachen sind alle unten, die teuren sind alle oben. Wenn du noch nicht gemerkt hast und das ist alles Verführung. Der Teufel ist ein Verführer. Zeig dir zuerst mal oben alles. Bück dich mal. Geistig übertragen, bet mal. Geh mal ins Gebet. Und du wirst merken, unten sind die günstigeren Sachen, die besseren Sachen unter Umständen sogar. Und du kriegst unter Umständen sogar noch mehr, wenn du dich bückst. Aber die meisten Leute sind zu faul, sich zu bücken. Und diese Lässigkeit, dieses Träge. Und weil man sich nicht bückt, kommt man zu nichts. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, auch im Finanziellen, auch da regelmäßig. Probier einmal, durch regelmäßig deine Probleme abzuarbeiten, zu lösen. Ein Baum wächst in der Jugend sehr stark, hat jemand einmal gesagt, aber dann, wenn er ausgewachsen ist, der Baum qualifiziert sich und zeichnet sich aus durch regelmäßige Erträge. Der wächst nicht mehr, aber er trägt. Er hat regelmäßig und er steigert sich. Zuerst mal die ersten Äpfel sind ein bisschen sauer, aber dann die nächste Frucht, die nächste Generation, das nächste Jahr kommen die Früchte mehr und mehr. Und je mehr er beschnitten wird, desto besser trägt er. Desto besser trägt er. Je mehr du dich beschränkst auf das Wesentliche, desto mehr trägt dein Leben. So, das Regelmäßige löst deine Probleme. Das ist also, was ich hier weitergeben möchte durch dieses Beharrliche. Beharrlichkeit führt zum Sieg und wir sollen ja alle Überwinder sein. Zuerst, wenn du den einen Teufel gedemütigt hast, dann hast du alle Teufel gedemütigt. Der erste muss gedemütigt werden. Und wenn du Probleme hast, teile deine Probleme 1 bis 10 so ein. Das Schwierigste, mach Nummer 1 und dann die leichteren, die einfachen, ein bisschen einfacher und eine geringere Zahl oder höhere Zahl. Und dann greif das erste Problem an. Wenn du das erste Problem angegriffen und angegangen hast und den ersten Teufel gedemütigt hast, dann sind die anderen schon von selbst besiegt. Da musst du gar nichts tun. Also wir werden siegreich und erfolgreich sein, indem wir konsequent das Schwerste zuerst angehen. Und zwar regelmäßig. Regelmäßig, nicht immer sagen, na, das mache ich morgen. Der Teufel, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Morgen, andermal, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich mal mein erstes Gehalt bekomme, fang jetzt an. Regelmäßigkeit. Wenn du finanziell deine Finanzen in den Griff bekommen möchtest. Und ich möchte dir einen Tipp geben, einfach fang regelmäßig den Zehnten zu geben. Der Arme kann Zehnten geben und auch der Reiche kann Zehnten geben. Und für alles ist gleich, 10%. Für Armen wie für den Reichen. Fang regelmäßig das zu tun. Fang regelmäßig an zu essen. Ja, auch das, viele Leute essen und leben nicht regelmäßig. Geh regelmäßig ins Bett und steh regelmäßig auf. Und das wird zu einer Gewohnheit in deinem Leben. Und da kommt Rhythmus in deinem Leben. Und wir Menschen können nur richtig existieren, wenn wir in einem bestimmten Rhythmus sind. Und wenn wir aus diesem Rhythmus dann rauskommen, ist natürlich schlecht. Denn da wird was gestört. Gott hat Rhythmus reingelegt, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Die Jahreszeiten, Gott hat Rhythmus und alles auf dieser Welt ist in einem Rhythmus drin und du musst auch in einem göttlichen Rhythmus hineinkommen, in einem göttlichen Rhythmus und das Regelmäßige. In der Werbung, du wirst verführt und wirst verdorben, wenn du immer wieder hörst, Coca-Cola, 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 Coca-Cola und das verdreht deinen Kopf. Was war jetzt schon wieder Schleichwerbung? Nein, immer das Regelmäßige, immer wieder dieselben Bilder und am Schluss denkst nichts mehr, du greifst nur noch danach. Auch in der Verkündigung, der Glaube kommt aus dem Regelmäßigen, das Regelmäßige, dieses beharrliche Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt, wenn du regelmäßig die Bibel liest. Nicht nur ab und zu mal, wenn du in Not bist, lieber Gott, ich brauche jetzt schnell ein Wort, so ein Horoskop, so Stichwort oder so eine Jahreslosung oder Losung. Nein, du sollst regelmäßig deine Bibel lesen. Gott redet zu dir in der regelmäßigen Bibellese. Regelmäßig. Alles, was du tust, fang an regelmäßig zu tun. Im Sport, die regelmäßige Leistung, du steigerst dich Stück für Stück, körperlich regelmäßig, deine Knochen werden hart, stabil, die vertragen etwas, die sind gebrauchsfähig, wenn du regelmäßig dich körperlich ertüchtigst, dieses Regelmäßige. Regelmäßige Fasten fördert deine Gesundheit. Nicht nur einmal so fasten und dann mal 5 Jahre nichts mehr, nein, dieses regelmäßige Fasten, regelmäßige Bibelstudium, regelmäßige Andacht, regelmäßige feste Zeiten der Stille. Das ist dieses Beharrliche. regelmäßige Übung, einfach mit Gott reden, regelmäßige Gebetszeiten. Daniel hatte regelmäßige Gebetszeiten. Der hat also abends und morgens sein Fenster aufgemacht und er betet diese regelmäßigen Gebetszeiten. Gott hat sogar, wo es Abendopfer gebracht wird, und das Erstaunliche ist, Elia brachte das Opfer, wo Feuer vom Himmel fiel, in einer Zeit, wo die Zeit des Abendopfers war. So er hat sich eingerichtet und eingestellt, aha, um die Zeit bringen wir das Abendopfer und ich bringe auch mein Abendopfer um diese Zeit. So regelmäßige Kontrolle ist auch sehr wichtig, auch Erfolgskontrolle. Habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte? Weißt du nicht, dass der Herr wird schon geben und der Herr wird schon machen. Wir sollen aufhören, lax zu sein im Geistlichen. Wir sollten ganz konsequent sein und wir sollten immer wieder kontrollieren. Habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Bin ich schon weitergekommen? Also regelmäßige Kontakte. Weißt du, wenn du deine Großmutter oder deine Mutter nur einmal im Jahr anrufst zum Muttertag, das ist kein Kontakt. Du solltest regelmäßig deine Mutter anrufen, regelmäßig fragen. Weißt du, das tut der Seele gut, wenn etwas regelmäßig passiert. Immer wieder, der guckt nach mir. Dieses Beharrliche. Du erreichst, wenn du beharrlich etwas tust. Beharrlich. Wenn du jemanden zum Herrn Jesus führen möchtest, musst du immer beharrlich, immer wieder mal was Gutes tun. Jeden Tag mal was extra. Beharrlich. Und nicht einfach nur mal Gutes tun, also, dann sieht das also, der will was von mir. Aber nein, du tust, ob du was erntest oder nicht erntest, du tust etwas Regelmäßiges. Dieses Regelmäßige ist es. Ich habe zeitlang, wir hatten Posaunenchor oder ja, eine Blaskapelle, meine eigene Familie, also meine elterliche Familie. Und das war so wichtig, dass man den Ansatz hat, dass man übt. Und zwar jeden Tag wenigstens eine Stunde Ansatz. Und selbst, man hat das Mundstück dabei oder man blast es. Man übt es in der Tasche, wenn man irgendwo ist und steht und wartet, immer das Mundstück, dass man Ansatz hat. Und du merkst ganz schnell, zuerst einmal, wenn du eine Woche nicht geübt hast, das merkt das Publikum nicht, aber du weißt es, ich habe nicht genug geübt. Und so, deshalb, du spürst es, also ich bin nicht mehr in der Übung, ich bin nicht mehr in Form, ich bin nicht mehr fit. Beharrlichkeit, regelmäßig üben. Was bewirkt Beharrlichkeit? So, wir wollen heute den Elisa anschauen. Zuerst mal die eine Seite von Elisa und dann die andere Seite. 2. Könige 13, Vers 14, wenn du willst, kannst aufschlagen. Elisa war schwer krank oder war schwer erkrankt und man sah es, dass es mit ihm zu Ende ging. Also das ist nur eine Passage, was ich jetzt lese hier. Elisa war schwer krank und man sah es, dass es mit ihm zu Ende ging. Und da kam dieser Joasch, dieser König zu ihm und sagte, horch mal, bevor du stirbst, wir müssen noch miteinander reden. Ich habe noch etwas, wie geht es jetzt weiter mit mir, mit meiner Geschichte? Und wir wissen, Elia hat den Elisa gesalbt gehabt, er sollte Jehu und Asael waren als König gesalbt, um die Assyrer zu vernichten. Das war so diese Berufung. Und der Letzte, der noch lebte, war der Elisa. Und Elisa hat seine Arbeit noch nicht getan gehabt. Die Assyrer waren noch nicht vollkommen besiegt. Und das war diese Voraussetzung. Und weißt du, vielleicht auch wir sind schon alt, schon bald ausgedient oder schon alles erreicht, was wir erreichen konnten, aber wir haben die letzte Funktion, die letzte Vision, den letzten Auftrag noch nicht erfüllt. Und Joasch kommt und sagt, horch mal, wie geht's jetzt weiter? Und dann heißt es hier, dass der dann den Pfeil nehmen musste, zum Fenster rausschießen sollte. Aber bevor das kommt, also Elisa hat gemerkt, meine Arbeit ist es noch nicht vollendet. Was ich hier noch ein paar zwischendurch sagen möchte, ist auch Diener Gottes werden krank. Auch Menschen, die Gott dienen, die bauen ab und sterben sogar. Und auch mit ihnen geht es mal irgendwo zu Ende. Aber Elisa sieht, mein Tagwerk ist noch nicht vollendet. Und ich bin in den letzten Atemzügen. Und er nützt seine Fähigkeiten, seine Gaben in den letzten Atemzügen. Also 2. Könige 13, du kannst nachlesen. Und er ermutigt, und das ist jetzt, was ein Diener Gottes macht. Der schaut nicht auf die Probleme, schaut nicht auf die Krankheit, sondern er macht beharrlich an dem weiter, wo er bisher dran gearbeitet hat. Und viele Leute, die pflegen ihre Krankheit. Die erbauen sich an ihrer Krankheit, ergötzen sich an ihrer Krankheit, reden von ihrer Krankheit, denken nur noch an ihre Krankheit, wenn sie krank sind. Elisa war todkrank. Aber dann kommt dieser Moment, wo dieser Joasch kommt und dann sagt, hör mal, jetzt ist nicht Zeit, krank zu sein. Obwohl er krank ist, springt er zum Fenster, macht das Fenster auf und sagt, schieß mal mit einem Pfeil raus. Eine prophetische Handlung. Und selbst als kranker, sterbender Mann, dieser Elisa gibt den Befehl, also schieß zum Fenster raus. Und nicht nur das, sondern er gibt noch ein paar weitere Befehle nachher. Aber in dem Moment, wo er macht das Fenster auf, der Elisa. Also eigentlich, man sollte, der Besucher sollte das Fenster aufmachen. Aber nein, Elisa selbst, er handelt, er sagt, ich kann nicht hier liegen bleiben. Ich darf mich nicht gehen lassen, ich darf mich nicht aufgeben, ich darf nicht resignieren. Das ist also diese Situation beim Elisa. Also beharrlich sein ist, dass man sich nicht aufgibt, nicht einmal in dem letzten Atemzug, selbst wenn man im Sterben liegt, sich nicht aufgeben. Auch der Herr Jesus hat sich nicht aufgegeben, als er im Sterben lag. Was hat der Herr Jesus gemacht? Der hat an seine Mutter Maria gedacht, der hat an Johannes gedacht, der hat an die Menschen gedacht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also der hat immer nur an andere gedacht und nicht an sich selbst. Warum? Ich muss sowieso sterben. Was soll ich noch groß an mich selber denken? Ich muss mich nicht für wichtig nehmen. So viele Menschen nehmen sich wichtig, deshalb erreichen sie nicht ihr Ziel. Dieser Elisa hat sich nicht wichtig genommen. Er hat einfach sich selbstlos Gott zur Verfügung gestellt und gesagt, hier bin ich. Und dann gibt er die Vision weiter. Schieß einen Pfeil zum Fenster raus. Das Reich Gottes muss verwirklicht werden. Das Geheimnis eines gesegneten Lebens ist das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und dieser Diener Elisa nimmt sich nicht wichtig, trotz der Krankheit, er denkt weiter über seinen Tod hinaus. Er sagt, ich muss wirken, ich muss weiterarbeiten, ich kann jetzt nicht krank sein, ich kann mir die Krankheit nicht leisten. Die Syrer müssen besiegt werden, diese Assyrer müssen besiegt werden. Und Elisa hat Gott gedient, seitdem er den Mantel des Elia hatte. Und jetzt betet er sogar noch die doppelte Portion damals, also seine Berufungsgeschichte. Denkt darüber nach, wie radikal er war. Er hat eine gewaltige Salbung erlebt, doppelte Portion. Und es fehlt nur noch, dass die Syrer besiegt werden. Das fehlt zur Vollendung seines Lebens. Ihm fehlt noch ein Wunder. Und dann hat er das Doppelte erreicht. Er hätte seine Vision nicht erfüllt, sein Gebet wäre nicht erfüllt. Das Doppelte an Wunder, das Doppelte an Zeichen, das Doppelte an Segnungen, das Doppelte an Salbung, was er gebeten hat, wenn er nicht noch ein Wunder vollbracht hätte als Sterbender. Und wir sollten also so beharrlich dranbleiben, bis wir das letzte Wunder in unserem Leben vollbringen, das wir vollbringen sollten. Das letzte Wunder. Die letzte Tat. Und er hat eine Vision gehabt, gib mir das Doppelte. Er wusste, Elia hat so viel Wunder getan und ich muss das Doppelte. Du hast schweres gebeten, dranbleiben. Und das hat Elisa in seinem Leben verwirklicht. Viele Bibelausleger sagen, dass er kurz davor war, das Doppelte zu vollbringen, aber da kam die Krankheit dazwischen. Der Teufel will dich vor der letzten Stufe dich verhindern. Vor dem Sieg, vor dem Durchbruch abhalten, wie auch immer. Elia fuhr gen Himmel und wir wissen, Elisa war schwer krank, liegt im Bett, ist nicht in diesem feurigen Wagen in den Himmel gefahren, liegt im Bett. Und der Teufel wollte, dass er jetzt Feierabend macht. Du stirbst jetzt sowieso, vergiss es jetzt, da fehlt zwar noch was, aber der Herr wird schon Gnade schenken. Oder der Herr wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Von wegen, so viele sagen in der Ewigkeit, der Herr wird es gut machen. Vergiss es, der Tag ist heute. Und solange du Atem in dir hast, solltest du die Hoffnung nie aufgeben. Der Teufel wollte, dass er jetzt an sich denkt, sich selbst wichtig nimmt, sich selbst pflegt, sich selbst ein bisschen so aufmöbelt. Nein, der Herr schickt diesen Joasch zu ihm und er soll jetzt an die Arbeit gehen. Und du siehst, plötzlich ist er voller Aktion, plötzlich ist er nichts von, da ist keine Spur von Krankheit mehr da. So plötzlich steht er und er sagt, ich muss mein Werk vollenden. Und auch von Joasch, er lässt sich da nicht mehr mitleiden, sondern er gibt ihm weitere Aufträge und sagt, horch mal, mit dir geht's weiter. Da lesen wir in 2. Könige 13, Vers 15. Elisa befahl ihm, Joasch, dem König von Israel, hol einen Bogen und Pfeile. Gleich im Plural, Mehrzahl. Hol einen Bogen und Pfeile. Und anstatt, dass ich bemitleide, also jetzt pfleg mich oder versorg mich oder bringt mir noch das und das. Nein, er wird gerade, als er die Arbeit sieht, wird er stark. Wenn du Arbeit siehst, Aufgaben siehst, Verantwortung siehst, gebraucht wirst, dann kannst du nicht sterben. So viele Menschen, die nicht mehr gebraucht werden, die denken immer nur an Sterben. Ja, also ich kann es nicht mehr, also mich braucht niemand, bin jetzt schon altes Eisen und dergleichen. Gott sagt, nein, ich will dich gebrauchen. Und dann sehen wir die Geschichte, wie es hier aussieht. Ich lese jetzt darauf, Elisa öffnete das Fenster, durch das man zum Osten sehen kann und sagte, spann den Bogen, Joasch. Joasch tat es und nun legte Elisa seine Hände auf die Hand des Königs und sagte, schieß! Also, er segnet sogar noch, er sagt, schieß jetzt, also das soll ziemlich weit dieser Schuss gehen. Der König schoss den Pfeil ab und Elisa sagte, dieser Pfeil ist ein Zeichen für die Hilfe, die vom Herrn kommt. Der Herr steht euch bei dem Kampf gegen die Syrer und deshalb wirst du bei Ar vernichtend sie schlagen. Dann befahl Elisa dem König, nimm die anderen Pfeile, die noch bei dir sind, in der Hand und stoß mit ihnen auf den Boden. Und der König tat es natürlich wie so fromme tun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter und schlug da dreimal auf den Boden. Und da wurde Elisa zornig, du siehst, also wurde er zornig und rief, fünfmal, sechsmal hättest du auf sie stoßen müssen, dann hättest du die Syrer vollkommen und völlig vernichtet. Aber jetzt wirst du ihnen nur dreimal eine Niederlage beibringen. Du solltest es gleich fünfmal, sechsmal, aber weißt du, wir sind fromm, eins, zwei, drei, das reicht. Nein, du kannst viel mehr bewirken, du solltest größeren Glauben haben, beschränke deinen Gott nicht, beschränke dich nicht. Beharrlichkeit ist, dass du mehr tust, als du tun, als gewöhnlich die Leute tun, so von Haus auf und so weiter. Es war eine symbolische Handlung. Er, der schwerkranke, sterbende Mann, legt seine Hand auf die Hand des Königs, beruhigt ihn. Ich muss vorstellen, selber zittert er und sagt, schießt du jetzt. Und wenn du deinen prophetischen Dienst anfängst auszuführen, wirst du gesund. Wenn du anfängst, prophetisch zu leben, weißt du, dann kommt dieser alte prophetische Geist wieder und dieser Elisa plötzlich kein Wort, keine Spur von Krankheit und Sterben jetzt in diesem Moment, dann bist du wieder in deinem Element. Und dieses Großartige ist, was du, wo du hinkommen solltest, wo Gott dich hinbringen möchte, komm in deinem Element, in deinem prophetischen Element, in deinem apostolischen Element, in deinem geistlichen Element, in deinem Segenselement. Du sollst in deinem Element sein, wie dieser Fisch. Sonst zappelst du. Viele Christen zappeln nur, weil sie aus dem Wasser sind, wie die Fische, die irgendwo gefangen sind. Die zappeln und machen so groß Aufsehen, aber du sollst in deinem Element sein und dann ist alles so harmonisch, so ruhig und erquickend. Komm in dein Element wieder zurück. Aber der König, der schlug nur dreimal, der ist so traurig, dieser Elisa. Du könntest mehr machen, der hättest mehr erreicht, aber du hast zu wenig erwartet. Die meisten Gläubigen, die haben ein Problem. Falsche Bescheidenheit. Falsche Bescheidenheit. Das ist das große Problem von Kindern Gottes. Sie trauen sich nicht zu. Sie denken, dreimal ist genug. Ist genug, verstehst du? Und das ist fünfmal, sechsmal, zehnmal. Also es wäre keine Sünde gewesen. Es waren ja seine Pfeile. Da kann er mit seinen Pfeilen machen, was er will. Du kannst mit deinem Leben machen, was du willst. Aber dreimal, naja. Die meisten Christen sind verdorben, auch durch falsche Bescheidenheit. Falsch erzogen, eingeschüchtert, haben ein falsches Gottesbild. Das darf man nicht von Gott bitten. So wie dieser ältere Bruder, Vater, ich habe dir treu gedient, du siehst und du hast mir nichts gegönnt. Und der Vater sagt, mein Junge, was meines ist auch dein, warum hast du es nicht genommen? Falsche Bescheidenheit. Das Christentum hier in Europa, im Westen, ist durch falsche Bescheidenheit geprägt. Wir sollten lernen, unsere Grenzen zu erweitern. Immer mehr unseren Horizont zu erweitern. Weißt du, man entschuldigt sich, also mit meinen bescheidenen Mitteln, wenn man so Rhetorikkurs besucht oder sowas und so weiter, mit meinen bescheidenen Mitteln. Weißt du, indem du, also meiner Wenigkeit, also ich habe mich gar nicht so viel Zeit gehabt, mich so vorzubereiten und so weiter, wenn ich das alles so sage, den Leuten brauche ich gar nicht predigen. Weißt du, diese falsche Bescheidenheit, dieses Denken, ich muss demütig sein. Nein, ist Gott mit uns, wer kann gegen uns sein? Wir sollen also aufhören mit dieser falschen Bescheidenheit oder deiner Verniedlichkeit. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit für meine Wenigkeit hier bitten? Oder dann sich bedanken, dass Sie zugehört haben. Du hast ja etwas gegeben, verstehst du? Und die sollten dir danken, dass sie etwas genommen haben und was empfangen haben von dir. Aber weißt du, diese falsche Bescheidenheit, Gottes Kinder sind durch falsche Bescheidenheit geprägt und du sollst loswerden. Von dieser falschen, pharisäischen, pietistischen Bescheidenheit. Gott will uns frei machen, sodass du dich frei entfalten kannst. Du hast gegeben, was du konntest und was Gott dir gegeben hat. Eine Menge Leute haben Angst zu sagen, was sie möchten, deshalb bekommen sie auch nicht, was sie möchten. Die haben Angst zu sagen, was sie möchten. Das darf man nicht. Also wer weiß, das ist gar nicht für mich, das ist vielleicht für den Apostel Petrus oder Paulus gewesen, aber nichts für mich, falsche Bescheidenheit. Wer bescheiden ist, ist immer zurückhaltend oder kommt nicht weit. Ist immer zurückhaltend. Beharrlichkeit ist, erweitere deine Grenzen Stück für Stück. Des gerechten Pfad, heißt es im Wort Gottes, glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet, bis der volle Tag anbricht. Das ist der Gläubige. Des gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, so ein Silberstreif am Horizont. Und dann das Licht wird stärker und stärker und stärker, bis das leuchtet am vollen Tag. Die aufgehende Sonne, weißt du, das siehst du zuerst mal und er steigert sich. Gottes Kinder müssen sich immer steigern. Steigern im Guten, steigern im Gebet, steigern im Glauben, steigern in der Freude, steigern. Dein Leben muss eine ständige Steigerung sein. Du fängst ganz unten an in der Niedrigkeit mit Null, mit Minus und dann steigerst du dich, bis der volle Tag angeht. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Also zuerst mal ganz klein. Und alles fängt ganz klein in dieser Welt an. Fang dein Leben ganz klein, ganz bescheiden an. Gut, ich bin klein, mein Herz ist rein, man soll drin wohnen als Jesus allein. Und wenn er mal drin ist, dann explodiere. Elisa wurde ärgerlich auf den König, dass er so kleinkariert war. Und ich sagte ihr, Gott ist ärgerlich auf seine Kinder, dass sie so kleinkariert sind. Sie sind so kleinkariert, so bescheiden. Er möchte ihnen viel mehr geben, sie viel mehr beschenken. Die bitten ihn nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und so weiter. Der Elisa wollte, dass der mehr schlägt. Aber nein, dreimal reicht schon. Der Herr wollte, dass der König sich mehr zutraute. Der Prophet wollte, dass er sich mehr zutraute, dass er radikal entschlossen genug ist. Aber er begrenzte sich selbst. Gott wollte durch Elisa und diesen Joasch hier die Syrer vernichten, aber wegen ihres Kleinglaubens. In Nazareth konnte Jesus nichts tun und auch hier durch Elisa und konnte auch nichts tun. Elisa war todkrank, starb, wurde begraben. Ein Jahr später, du siehst, die Kraft ist in den Menschen drin, selbst wenn er gestorben ist. Die Kraft, die er gegeben hat, diese prophetische Kraft. Also Elisa, ich werde nachher noch auf Elisa kommen, warum war er so stark? Warum hat er dieses doppelte Maß gehabt? Die Kraft war drin in ihm, selbst als er gestorben war. Wir lesen in 2. Könige 13, 21, Elisa starb und man setzte ihn in ein Felsengrab bei. In dem folgenden Frühjahr, also ein Jahr später, machten sich räuberische Banden aus Moab das Land unsicher. Einmal wollte man gerade einen Mann begraben, als eine solche Bande daherkam. Die Leute warfen ihren Toten einfach in das Grab Elisas und rannten davon. Also weil es so schnell gehen musste, rannten davon. Kaum war der Tote mit den Gebeinen Elisas in Berührung gekommen, da wurde er wieder lebendig und stand auf und rannte mit, würde ich weiter sagen. Du siehst also, kaum hat er die Gebeine Elisas berührt. Du siehst, was für eine Kraft in einem Menschen steckt, der das doppelte Maß empfangen hat, der sogar noch als Toter über das Grab hinaus wirkt. Der tote Elisa hörte nicht auf, mit dem Tod zu wirken, sondern wirkte sogar noch ein Jahr drauf im Frühjahr. Sobald die Gebeine der tote Junge das berührte, kommt er wieder zu sich, springt aus dem Grab und rennt mit. Gottes Plan ist mit uns, dass wir sogar über das Grab hinauswirken, dass wir nicht aufhören. Und ich sage euch eines in der Ewigkeit, eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, oder wenn ich gestorben bin, was es auch immer sein mag, ich höre nicht auf hier diese Arbeit. Ich mache das genau das weiter. Ich werde wahrscheinlich auch am Leopoldplatz weiter predigen. Im Himmel, in der unsichtbaren Welt, in einem unsichtbaren Bereich. Was weiß ich, ich werde da nicht, wir machen genau da weiter, wo wir bisher gemacht haben. Das ist also, es ist eine Steigerung. Der Tod ist nur nächste Etappe. In der nächsten Dimension. Aber wir müssen, und deshalb, viele Gotteskinder, die sind zufrieden mit dem, was sie haben, auch wenn ich nur in den Gottesdienst kommen kann. Nein, wir sollten lernen, den Herrn zu dienen. Denn eines Tages, wenn wir dann vor Gott stehen, dann müssen wir schon so geübt und so perfekt sein in unserer Anbetung, dass das Vollkommene kommt. Also, Beharrlichkeit, Gottes Plan mit uns ist, dass wir unser geistliches Leben so weit entwickeln, dass wir einfach, ja, drüben nur noch Fortsetzung. Fortsetzung von dem, was Gott hier in uns hineingelegt hat. Mit den Gaben hier dienen, uns hier entfalten, so blühen, wie wir hier, so wie wir hier sind, dass wir auch drüben das machen und gar nichts anderes machen wollen, wenn ich mal im Himmel bin. Was? Träum nicht vom Himmel. Der Himmel wird vielleicht ein Ort der Enttäuschung für dich sein. Wenn du hier nichts geschafft und nichts gemacht und nichts getan hast, dann wirst du drüben auch nichts zustande bringen. Und dann wirst du drüben irgendwo als, ja, nicht einmal Torhüter sein können. Also ich mache dir Mut, fang an, deinem Leben Qualität zu geben, zu steigern. Der tote Elisa wirkt sogar über das Grab hinaus. Dass du dort weiter dienst, zu der Tote. Gottes Plan mit uns ist, dass wir sogar über den Tod, über unsere Grenzen hinauswachsen und nicht mit dem Tod unser Leben beenden. Unser Leben geht nicht mit dem Tod zu Ende. Gott gab mir eine Botschaft, das ist vor Jahren her, da war ich mit meinem Sohn in Schottland. Also, ja, ich war in Schottland, kam zurück, aber in Schottland hat er mir die Botschaft gegeben: Berühre die Gebeine der Gesegneten. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch diese Predigt erinnern. Bevor ich nach Indien fuhr, habe ich das den Leuten auch dann weitergegeben: Berühre die Gebeine des Gesegneten. Und wie macht man das? Ich war in Glasgow, wo John Knox sein Stammhaus hatte. Und da sage ich: Leute, ich dachte, das ist eine Freiversammlung. Und ich bin immer neugierig und stelle mich auch dazu. Und dann höre ich und sehe ich, wie sie lesen. Und dann fangen sie an zu beten: Und Gott, gib uns den Geist von John Knox, diesem Reformator von Schottland, der gesagt hat: Gib mir Schottland oder ich sterbe. Und wo die Maria Stuart zitterte, sobald der Kerl anfängt zu beten. Das war ein Reformator, der von niemandem Hut abgenommen und zu allen Du gesagt hat. Sogar zu der Königin und sogar bei der Königin nicht mal den Hut abgenommen hat. Denn er hat gesagt: Alle Menschen sind gleich vor Gott. John Knox. So. Und da stand: Gib uns den Geist von John Knox. Also, Mann, das ist gewaltig. Ich kenne diese Fromme hier, was die Westler hier bei uns so als geistliche Kriegsführung haben. Und so weiter, da gebieten sie und boxen und kämpfen und flattern in der Luft und machen Luftstreiche in der Luft. Aber die: Gib uns den Geist, okay? Diese Leute, das hat mich begeistert. Dann sind sie weitergezogen. Ich bin in Bristol, wo Georg Müller sein Stammhaus hatte oder seine Anstalten hatte. Und was sehe ich? Die ähnlichen Leute, eine andere Gruppe. Und ich wollte nur dieses Haus, wo Georg Müller aufgebaut hat, mal der Waisenvater, der vielen tausend Waisenvater da in England. Auch wieder, die lesen: Gib uns den Glauben von Georg Müller. Berühr die Gebeine der Heiligen, der Gesegneten, der Gesalbten. Weißt du, wir sollten einfach diesen Glauben, diesen Geist, den die Alten hatten, bei uns erwecken. Und ich habe ja auch die Adresse nachher, so einen Zettel bekommen, wo die so eine Tour machen durchs Land. In London, wo der Tabernakel, wo Spurgeon gepredigt hat, der hat über Jahre lang vor tausend von Leuten gepredigt, dieser Spurgeon, dieser Fürst der Prediger. Und dann: Herr, gib uns Botschafter, gib uns Prediger wie Spurgeon für unser Land. Weißt du, die haben die alte Geschichte genommen und versucht, eine Brücke zu bauen zu der neuen Geschichte, zu heute. Berührt die Gebeine von den Gesegneten. Was dir vielfach hilft, weiterzumachen: Lies Biografien von Männern und Frauen, die Großes vor Gott vollbracht haben. Lies, wie Gott einfache Leute gebraucht hat und wo sie draus gemacht hat. Wir haben auf dem Büchertisch genug gute Bücher, die ihr euch besorgen könnt. Lies einfach Biografien und Biografien und Biografien. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Wir haben Hebräer 11. Das sind biblische Zeugen, aber wir haben auch andere Männer und Frauen, die sich nicht unterkriegen ließen, die weitergemacht haben, die mit nichts etwas aus dem Boden gestampft haben und einfach, auch wenn sie alle vergessen und alle abschreiben und niemand mag, sie mag und so weiter, aber Gott hat sie gesegnet. Ich denke, wir werden nie vergessen, William Carey, als ich in Kalkutta war und dort, hat dort gewirkt. William Carey ist als englischer Missionar nach Indien geschickt worden, aber der ging nicht mehr als englischer Missionar, sondern die haben ihn ausgeschlossen, weil er so eigentümlich war, so viele Ideen hat und so weiter. Aber dieser Mann, der Mann hat so viel, war auch ungebildet, Kesselflicker, einfacher Mensch, also nicht tauglich für Mission, aber Gott hat diesen Mann gebraucht. Und ich habe mir nicht die Zeit oder mir nicht nehmen lassen, ich möchte auf dem Stuhl sitzen, wo William Carey gepredigt hat. Er hat immer, als er dann alt war, auf diesem Ledersessel, es war ein schöner Ledersessel, schönes altes Holz, ich saß da und von da hat er immer so als alter Herr nachher noch den Gottesdienst beigewohnt. Der war Botaniker, hat in 18 Sprachen, indischen Sprachen, die Bibel übersetzt, war ungebildet, was Gott machen kann durch ungebildete Menschen, die beharrlich daran arbeiten. Und dann hat er sogar diese Sanskrit-Schrift den Indern gegeben und gesagt: Horcht ihr Inder, ihr müsst eure heiligen Schriften selber lesen und ihr müsst eure Schriften selbst verstehen und so weiter. Und dann könnt ihr über Gott und Gottheiten und Götter und so weiter reden. Und er hat ihnen, den Indern, ihre Schrift gegeben. So nicht nur, dass es eine mündliche Schrift ist oder Sprache ist, sondern auch eine geschriebene Schrift ist. Er hat so viel gewirkt. Obwohl seine Frau nervlich krank war und Pflegefall war, hat er trotzdem durchgehalten, durchgezogen, obwohl die in England ihn nicht unterstützt haben. Aber diese Beharrlichkeit, er fing klein an, hat als Bauer, Landwirt so ein bisschen gearbeitet, sich selbst versorgt und gepredigt und gedient und gearbeitet. Also sich nicht aufgeben und beharrlich weitermachen, ob jemand mit dir geht oder niemand mit dir geht. Das ist also, was Beharrlichkeit ist. Nicht zu schauen, wer geht jetzt mit mir mit oder wer macht mit, wer unterstützt mich, welcher Verein, welche Organisation. Die meisten, die für Gott etwas getan haben, haben ohne Vereine was gemacht. Die haben diese Vereine nicht gebraucht. Die Vereine oder diese Organisationen, die Lobbyisten, vergiss es, sie sind so lange gut zu dir und so lange nett zu dir, solange sie von dir profitieren, aber dann vergessen sie dich. Deshalb, du und Gott, ihr seid wichtig. Du und Gott. Und jetzt bei diesem Elisa, oder so siehst, berühre seine Gebeine. Georg Müller, Spurgeon, John Knox. Diese, liest Biografien von Männern, Frauen, da gibt es eine ganze Menge. Die Kirchengeschichte ist so voll, die sich nicht aufgegeben haben. Und die werden dich ermutigen. Eine Wolke von Zeugen ist um uns hier. So, Elisa war ein sehr beharrlicher Mensch. Das war so wie ein roter Faden in seinem Leben. Er war beharrlich, nicht nur in der Stunde, so dass der alte Geist, sein Element über ihn kam, wo er schwer krank lag und dieser Joasch zu ihm kam. Nein, 2. Könige 2, Vers 1 bis 12, ich überfliege das nur. Da wird uns gezeigt, wie beharrlich Elisa war. Er wollte die doppelte Portion der Segnungen des Elia haben. Ja, ja, du möchtest alle Segnungen der Bibel haben und du kriegst nichts, es sei denn, du bist beharrlich. Alle Verheißungen, du kannst noch so viele Verheißungen haben, noch so viel Prophetie, noch so viel Weissagen, noch so viele gute Worte und so viele Segnungen haben, du kriegst nichts, es sei denn, du bist beharrlich. Du bleibst dabei. Und ich möchte noch ganz kurz, bevor ich auf Elisa zurückkomme, die Philister verstopften dem Isaak die Brunnen. Einen Brunnen nach dem anderen, die sein Vater gegraben hatte. Der Teufel ist hinter dir her, er möchte, dass du auf jeden Fall nicht gesegnet bist, dass du nicht vorwärts gehst, dass du keine Fortschritte machst. Und dieser Isaak hat es nicht aufgegeben, hat so lange gegraben, bis er einen Brunnen hatte, wo er lebendiges Wasser hatte, wo er eine Quelle gefunden hat. Beharrlichkeit wird gesegnet. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Wenn du gräbst, auch wenn es Niederlage, 6-mal hat er Niederlagen gehabt. 6-mal musste er einstecken, die Philister haben wieder seinen Brunnen zugeschüttet. Du hast umgegraben, hast ausgegraben und schon wieder eine Niederlage. Und schon wieder der Feind, alles verwüstet und verwildert und zerstört und verstümmelt. So, und dann hat er gesagt, ich grab's noch einmal, ich gebe es nicht auf. Ich gebe es nicht auf. Auch wenn du Dinge hast, wo du loswerden möchtest, ich gebe es nicht auf. Du fällst hin, aber steh auf und mach weiter. 6-mal, 7-mal, 8-mal, 10-mal, 70-mal, 7-mal, 7. Du machst weiter. So, und jetzt zu diesem Elisa. Du hast schweres gebeten, 2. Könige 2, Vers 1 bis 12. Aber Elisa war beharrlich. Er schloss sich dem Elia an. Du siehst, wie radikal er war. Er sofort seine Ochsen und seinen Flug zerstört und sagte, ich gehe aufs Ganze. Damit fängt es an, dass du eine radikale Sache machst. Damit begann seine Berufung. Und dann sagte Elia, ja gut, aber geh nach Hause. Geh nach Hause, das sind doch Prophetenschüler, oder geh auf die Bibelschule. Nein, er sagt, ich bleibe bei dir, Elia. Dieser Elisa lässt sich nicht abwimmeln. Der Feind möchte dich abwimmeln, dass du nachgibst zu den Bibel in Bethel, und du siehst, dann gingen sie nach Bethel zu den Prophetenschülern auf die Bibelschule oder schließt sich denen an und so weiter, macht dort weiter. Nein, Elia, ich gehe mit dir. Gut, dann geht der Elia nach Jericho. Und da gibt es auch wieder Prophetenschüler, und die ihn aufklären wollen und sagen, guck mal, ich habe es gehört, euer Vater, dein Meister wird in den Himmel gehen, wird abgeholt demnächst und erinnert ihn daran. Und er sagt, hört auf, erinnert mich nicht mehr daran, ich will euer Gequatsche nicht mehr hören. Also er blieb dran und er hat gesagt, ich will euer Gequatsche nicht mehr hören, erinnert mich nicht mehr daran. Du musst also dich von Leuten auch trennen, die dich immer wieder erinnern und sagen, das schaffst du sowieso nicht. Das geht nicht. Nein, du musst den Leuten beweisen, dass es geht. Durch Beharrlichkeit. Und durch Beharrlichkeit kannst du jedes Problem verändern. Jedes Problem. Durch Beharrlichkeit. So, geh nicht hin. Aber Elia lässt sich nicht umstimmen, lässt sich nicht abwimmeln. Er bleibt hartnäckig. Dann gehen sie durch den Jordan. Und wir haben diese Geschichte. Elia rollte seinen Mantel zusammen, schlug damit das Wasser. Da teilte sich das Wasser des Jordans und die beiden gingen trockenen Fußes hindurch. Und so weiter. Und jetzt sagte ich, Elia, ich lass dich nicht. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich für dich noch tun, bevor der Herr mich wegholt? Elisa bat, ich möchte doppelt so viel wie die anderen Propheten von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen, die Syrer besiegen. Das war der Auftrag hier. Und den Götzendienst da beenden in Israel. Und Elia sagte, du verlangst mehr als in meiner Macht hier das steht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Wenn der Herr dich sehen lässt, wie er mich wegholt, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Weißt du, wenn du nicht dranbleibst bis zum Schluss, wird deine Bitte nicht erhört. Wenn du nicht durchhältst bis zum Schluss, wenn du nicht beharrlich bist bis ans Ende, wirst du nicht ererben. Die Bibel sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Also wenn du nicht bis ans Ende durchhältst, wenn du nicht siehst, wie der Herr mich von dir nimmt, sonst nicht. Also jetzt nicht mehr schlafen gehen. Immer hinter dem Elia her sein, so sich festgebunden, sich an Elia festhalten, nicht mehr loslassen, den guten Mann, nicht mehr aus dem Auge. Es ist ein Bild, gib nicht auf. Bleibe so lange dran, bis die Vision erfüllt ist, bis du ihn gesehen hast, wie er in den Himmel genommen, bis dein Traum verwirklicht ist, bis du ans Ziel bist. Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist schön. Ich bin der Weg. Du verstehst das nicht richtig oder kannst vielleicht auch nicht richtig verstehen, was er sagt, ich bin der Weg. Weißt du, Konfuzius sagt diesen Gedanken, ähnlichen Gedanken ein paar Jahrhunderte vorher. Er sagt, der Weg, das Ziel, das ist der Weg. Das Ziel, das ist der Weg. Also verstehst du vielleicht ganz anders. Das Ziel, Jesus muss das Ziel deines Lebens sein. Das ist der Weg. Nicht nur der Jesus sagt, ich bin der Weg, sondern das Ziel muss Jesus sein. Und Jesus und Jesus und Jesus und sonst nichts anders. Oder der Himmel, die Herrlichkeit, das Ziel muss der Weg sein. Und da muss alles diesem Weg fügen. Ich muss sehen, ich muss diese Berufung, ich muss diese Gabe erreichen, egal wie. Als Joasch sah, dass Elias zu Ende ging, hat er geglaubt, jetzt muss ich noch schnell zu ihm gehen. Vielleicht hat er noch ein Wort für mich oder sonst was. Und viele glauben, dass gerade auch wenn Kinder Gottes schwach werden, angegriffen werden, jetzt geht es mit ihnen zu Ende. Ich möchte heute Nachmittag Mut machen. Rapple dich auf. Mit dir geht es nicht zu Ende. Du sollst die Taten des Herrn verkündigen. Du sollst den Herrn preisen und seine Werke weiter tun. Also Elisa, als dieser Joasch zu ihm kam, er war eingedeckt. Ich kann mir so gut vorstellen, jetzt zum Sterben. Aber die Zeit war nicht reif für ihn, für die Rente, für Feierabend oder für den Himmel gehen. Er musste noch einen Auftrag ausführen. Und als er merkte, hier habe ich einen Auftrag, hat er sofort gehandelt. Sprang aus dem Bett, reißt Fenster auf und sagt, schieß jetzt mit dem Pfeil raus. Und zwar Richtung Osten, aufgehende Sonne. Wir sind vielleicht nicht mehr die Jüngsten, die Stärksten. Vielleicht sind wir gerade auch so beim Abkratzen. Gott möge uns Gnade schenken, das nicht. Beim Zusammenbrechen, bald werde ich sterben und so weiter. Nein, wir sollten uns sagen, die Zeit ist nicht reif. Ich muss mein Werk vollenden. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, Glauben gehalten. Wir müssen unsere Arbeit fertig machen. Und die Frage ist, ist deine Arbeit schon fertig? Ist deine Vision schon vollendet? Einige schütteln mir den Kopf. Und deshalb, weißt du, wir sollten aufhören, kleine Ziele für unser Leben setzen. Ich will das Doppelte. Und dann beharrlich daran arbeiten, an der Erfüllung deiner Vision. Und sobald sich eine Gelegenheit findet und du spürst, jetzt bin ich in meinem Element, der Mann will was von mir, dieser König Joasch. Aus dem Bett springen, seine Hand halten oder Fenster aufreißen, sofort im Element sein, prophetisch handeln. Und du solltest die Gelegenheit, die Gott dir gibt, am Schopf packen, jetzt oder nie. Und wir nützen manche Gelegenheit gar nicht. Und wie viel unser Leben ist voll von verpassten Gelegenheiten, von Stunden Gottes. Da war eine Gelegenheit, wir haben verpasst. Wir haben geschlafen, wir sind in die Höhle gesteckt oder wo auch immer. Elisa gibt sich nicht so schnell geschlagen, gibt nicht auf, er merkt, dass der Teufel will mich ausschalten. Aber nein, nachher kann ich lang genug im Grab liegen, bis zum Frühjahr, bis der Junge wieder reinfliegt. Er lässt sich nicht abschieben. Und dann sagt er, begrenze Gott nicht. Aber bevor er sagt dem anderen, begrenze Gott nicht, muss er aufhören, selbst Gott zu begrenzen. Bevor du andere ermutigst, bevor du anderen Mut zusprichst, musst du selbst kühn und mutig und entschlossen sein. Und Joasch besiegte Ben-Hadad dreimal und eroberte die Städte, 2. Könige 13, 24. Er hätte mehr tun können, aber er hat es sich begrenzt. Du könntest mehr erreichen und mehr erreichen, wenn du dir mehr vornehmen würdest. Was nimmst du dir heute vor? Wir haben am Sonntagabend Segnungsgottesdienst gehabt, Gott segnet die Anfänge. Was hast du dir vorgenommen und was willst du dir vornehmen? Und ich mache euch Mut, Leute, lasst uns nicht kleine Ziele stecken. Wenn ich nur könnte, Weißt du, den Saum seines Kleides berühren, das ist schon viel. Aber du sollst viel mehr als das erwarten. Dann wäre ich gesund. Wenn ich nur könnte. Du kannst viel mehr, du traust dir bloß nicht mehr zu. Du bist eingeschüchtert als Frau, diese blutflüssige Frau in der Bibel, die war von den Juden, von den Pharisäern eingeschüchtert. Also du hast kein Recht an Jesus. Nein, du bist bei Gott oder bei dem Schöpfer und den Allmächtigen gibt es keinen Mann und keine Frau, kein Jude und kein Grieche. Da haben alle Zutritt und alle Zugang. Und jeder darf, wenn ich nur könnte, du kannst es. Und wenn ich schon von hinten kommen könnte, kannst du von vorne kommen. Du musst es nur zutrauen. Aber lass dich nicht einschüchtern von Pharisäern. Und die Pharisäer haben deinen Glauben kaputt gemacht. Die ganzen Schriftgelehrten, die ganzen religiösen Menschen um dich herum, die haben gesagt, das kannst du nicht. Als Frau oder als Arbeiter oder Arbeiterin oder in deinem Beruf oder mit den Mitteln, was du besitzt. Gott schaut nicht auf die Mittel. Gott kann ein Klack und schon laufen ganz andere Kanäle. Gott will, dass wir über uns selbst hinauswachsen und hinausgehen und viel erwarten. 6-mal auf den Boden schlagen. Richtig wütend. Dieser heilige Zorn. Du musst wütend auf den Teufel werden. Was der alles macht und so weiter. Der kann sich das leisten, aber Kinder Gottes können sich nicht leisten. Die lassen sich bestehlen. Eine weitere Geschichte. Beharrlichkeit. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen heiß. Jetzt wartet es ein wenig. Jakob hat mit Gott gerungen. Dort in Pniel. Er war auf dem Weg zu seinem Bruder Esau und sollte ihm begegnen. Wie auch immer. Ich frage mich, wie kam er auf diese Idee? Der hätte ja ruhig in Mesopotamien bleiben können. Der Onkel Laban hat ihn lieb gehabt. Und er hat sowieso alles geerbt. Der hat ja die beiden Töchter gehabt. Also der Laban hat sowieso keine Erben mehr gehabt. Also jetzt, er hätte so gut in Mesopotamien leben können, aber irgendwie hat er so eine Schnapsidee, ich gehe zurück nach Kanaan. Und jetzt plötzlich kriegt er Bammel, Angst. Er lässt den Esau wissen, weißt du, der hat wahrscheinlich eine Nachricht kommen lassen, einen Boten geschickt. Esau, wir wollen uns treffen im gelobten Land. Kann ich das? Und so weiter. Und irgendwo eine Nachricht und dann die Brüder trafen sich im gelobten Land. Das war kein Zufallstreffen, sondern das war eine lang vorbereitete Sache. Er wollte wieder seinen Bruder, er wollte wieder ins Reine mit seinem Bruder kommen und was die Gründe auch immer waren, warum er auf dem Weg nach Kanaan war. Denn er hätte ohne seinen Bruder genauso gut weiterleben können. Er hat seinen Bruder nicht gebraucht. Und er hätte auch gar nicht den Bruder suchen müssen. So, aber wie auch immer, Jakob steht da und schwierige Situation. Und er sagt, jetzt muss ich meinem Bruder Esau begegnen. Eine schwierige Aufgabe steht vor mir. Und er beharrte so lange vor Gott. Also redete mit Gott, rang mit Gott und sagte, und ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Ich brauche jetzt deine Gunst. Ich lasse dich nicht, er hielt fest, blieb vor Gott so lange, bis er gesegnet wurde. Er hat ja vorher versucht. Und wie komme ich zu meinem Bruder? Wie schaffe ich Frieden mit meinem Bruder? Wie begegne ich meinem Bruder? Weißt du, nicht nur, dass ich bete und sage, lieber Gott, segne den Esau, den armen Kerl, der weiß nichts anderes zu tun, der ist ein ganz böser, verzauberter, verfluchter sogar, der hat ja keinen Segen mehr, also keinen Segen mehr für dich, hat der Vater Isaac gesagt. So, er macht das gar nicht. Er schickt zuerst mal Geschenke an seinen Bruder Esau. Also hört, er kommt mir tatsächlich entgegen, er will sich mit mir treffen, mit mir reden, schickt Geschenke. Wenn du etwas erreichen möchtest von irgendjemand und irgendwo, wenn du so etwas bringen möchtest, schickt zuerst mal Geschenke. Mal einen Blumenstrauß, mal irgendetwas Nettes, Geschenke. Geschenke öffnen die Türen. Und vielleicht hast du in deiner Umgebung Menschen, mit denen du schon jahrelang nicht gesprochen hast, deine eigenen Verwandten womöglich. Und du weißt, die wollen mit mir nichts zu tun haben, schick mal ein paar Geschenke. Und dann wird sehen, was dabei rauskommt. Und dann, Jakob erbittet für den letzten Moment, für den letzten Schritt, er braucht den Segen Gottes. Und zwar nicht für sich. Wir haben Segnungsgottesdienste. Und viele Christen sind Egoisten. Die wollen immer für sich einen Segen haben. Wenn Gott dich segnet, segnet er nicht für dich. Oder segnet dich. Er betet, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du stimmst den Esau um. Denn der ist böse. Der hat 400 Mann auf mich gerichtet. Und hat schon getrimmt, denn der Jakob, wenn ihr den Jakob erwischt und so weiter, stimm den Esau um. Wir sollen unsere Feinde segnen. Nicht, dass wir den Segen immer erbitten, du sollst deine Feinde segnen. Und wenn du um Segen bittest, bittest du den Segen für andere, nicht für dich. Also, und du kriegst keinen Segen und du wunderst dich, warum du keinen Segen bekommst, weil du nur über andere gesegnet wirst. Jetzt kommt der Bruder und die beiden Brüder fallen um den Hals und weinen miteinander. Das ist der Segen dann nachher. Die Auswirkung des Segens. Aber zuerst einmal muss dein Bruder gesegnet werden, dein Widersacher. Und erst wenn der gesegnet ist, bist du gesegnet, wenn dein Widersacher das begriffen hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn der Esau braucht den Segen, dass er verwandelt wird. Dein Gegner, der, wo dich mobbt, dein Feind braucht den Segen, dass er verwandelt wird, vernünftig wird, dass er ruhig gestellt ist, das ist auch ein Segen, dass er den Mund hält, dass ihm nichts einfällt, dass er friedlich ist, dass man mit ihm reden kann, dieses umgestimmt werden. Herr, ich lasse nicht dich, du segnest mich, denn Jakob ist nicht gesegnet worden. Und ich sage euch, wenn Gott dich segnet, dann gute Nacht, dann humpelst. Jakob hat so einen Klaps gekriegt und er hinkte von da an. Das ist der Segen. Also ich hätte lieber nicht gebeten um den Segen. Für den Rest meines Lebens am Stock laufen und humpeln. Und das war der Esau. Ach, das war der Jakob, der humpelte. Der andere wird gesegnet und der humpelt. Und deshalb essen die Juden auch keine Sehne, steht es in der Bibel seitdem. Also das geht, von Generationen geht dieser Fluch weiter. Praktisch Generationen beschäftigen sich mit dem Segen, den er bekommen hat. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wenn du nur an dich denkst um deinen Segen, kriegst einen Klaps auf den Hintern. Und dann guckst du nachher und dann sagst, mein Gott, mich hat's erwischt. Mich hat's erwischt. Und es erwischt dich, denn der Segen ist nicht für dich bestimmt, der Segen ist für den Esau bestimmt, dein Feind. Diesen Bösewicht, der gegen dich ist. Und der Segen Gottes hat den Jakob ganz massiv körperlich verändert. Auch den Esau natürlich. Und der Esau war zahm wie ein Lamm. Der hat überhaupt nachher nichts mehr, denn der war gesegnet. Und Jakob hinkte, hat Schlagseite gehabt, einen Nachteil eingesteckt. Und ich sagte die Wahrheit. Wenn Gott dich segnet oder gesegnet hat, dann wird dein Feind berührt. Du betest jetzt in eine Sache ganz speziell, dann beginnst du, da kriegst du Schlagseite plötzlich und hinkst. Hast Probleme, hast selbst Probleme. Weißt du, immer wieder, oh Gott, und den hast gesegnet und den hast verändert und dem hast geholfen und dem bist beigestanden und dem hast du Gutes getan. Hätte ich bloß nicht um den Segen gebetet. Vielleicht denkst du nachher hinterher so. Der Segen bringt dir zuerst einmal nichts, lieber Jakob. Hat dem Jakob nichts gebracht. Der hat sich verausgabt zuerst mal, Geschenke geschickt und so weiter. Aber der Esau hat eine andere Gesinnung bekommen. Der Esau ist umgestimmt und entwaffnet worden. Der Esau. Also wenn Gott dich segnet, wirst in dir der andere gesegnet. Und die Bibel sagt, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Und die sind böse gewesen. Die anderen Nationen, alle Völker. Diese Völker waren alle gegen Israel und sind gegen Israel. Und die sollen durch Abraham gesegnet werden. Kannst du es gar nicht vorstellen. Und fast unfassbar. Die anderen und den armen Abraham, der lebte in der kargen Gegend. Wenn du den Segen erbittest, dann ist er nicht für dich. Alle, die zum Segnungsgottesdienst kommen, ist immer für die anderen. Die anderen. Natürlich hast du auch die Vorteile, dass der dir um den Hals fällt und küsst und sagt, lieber Bruder, wie haben wir geschafft, so lange ohne einander auszukommen? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Das ist dieses Feedback, was der andere erlebt, dieses Feedback, das ist der Segen nachher für dich. Mann, dass wir uns nicht gesehen haben. Jakob, wie sieht's? Guck mal, wie sehen deine Frauen aus? Wie sehen deine Kinder aus? Ich will das alle mal sehen. Komm, lass uns mal zusammen essen und uns einander angucken. Gott berührt dich, aber der andere wird verwandelt. Du kriegst so einen Klaps, aber der andere wird verwandelt. Die Situation wird verwandelt. Der andere hat die Vorteile und er kann ganz anders auf dich zugehen. Hat Angst vor dir, weil du von Gott berührter bist. Israel, Gott, das Kämpfer, oder Gott kämpft für einen. Wenn Gott dir Kraft gibt, dann gibt er nicht für dich Kraft, sondern für den anderen. dass er über seinen Schatten springt. Es ist erstaunlich, dass die großen Entdecker und Erfinder die Segnungen ihrer Entdeckungen und Erfindungen kaum selber genießen konnten. Die sind alle arm gestorben. Aber die anderen, die sind superreich geworden und gesegnet und so weiter. Also der, wo es entdeckt, hat es nie abbekommen. Die daran gearbeitet haben und gedüftelt haben und gedoktert haben und experimentiert haben und sich fast ruiniert haben und so weiter. Da überlege ich mir, ob ich mich segnen lasse das nächste Mal. Ist gut, dass du nachdenkst. Du solltest nachdenken. Das hat Resultaten. Denn die meisten Leute machen sich keine Gedanken, was ist der Segen wirklich? Wie wirkt der Segen? Wie arbeitet er? Gott gibt dir Kraft. Und soll ich dir sagen, warum? Damit du die schwierigen Menschen tragen kannst. Gott gibt dir nicht Kraft, dass du da puffern und Krach machen kannst und toben kannst und alle möglichen Gymnastik vollbringen kannst. Damit du schwierigen Menschen dienen kannst. Damit du die lieben kannst, die auch unsympathisch sind. Dazu gibt er Kraft. Halleluja. Also, Gott gibt dir Kraft, damit du den Armen, den Müden und Mühseligen dienen kannst. Alle Gaben, die Gott irgendwo einem Menschen gibt, sind nie für den Menschen selbst, sondern für die anderen. Und Gott können nur Menschen dienen, die bereit sind, vom Egoismus befreit zu werden, von der Selbstsucht. Und die Selbstsucht ist das größte Hindernis. Ich will gesegnet werden. Herr, segne mich. Und dann gibt es so einen Klaps. Und dann, oh Gott. Seitdem ich gebetet habe, von der letzten Gebetsstunde habe ich Hexenschuss. Von der letzten Gebetsstunde, oh, da kann ich nicht mehr richtig laufen. Du siehst, das war beim Jakob der Fall, Leute. Von der letzten Gebetsstunde brauche ich einen Stock. Also da gehe ich nie mehr hin in diese Gebetsstunde. Ich will mit diesen Leuten, da werde ich krank. Du wirst krank, damit andere gesund werden. Du wirst schwach, damit andere stark werden. Denk an den Herrn Jesus Christus, der wurde ans Kreuz genagelt, damit wir in den Himmel kommen. Das ist der Segen. Die Funktion des Segens. Die meisten haben das nicht kapiert, sie beten um den Segen. Lieber betest du nicht, wenn du nochmals zum nächsten Segen des Gottesdienstes kommst, dann hinkst du auf beide Seiten. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will euch nur die Wahrheit sagen, Leute. Wenn wir Gott begegnen, begegnen wir nie für uns, immer für die anderen. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir begegnen für die anderen. Aber Gott liebt uns trotzdem. Jakob wollte gesegnet werden, er wollte die Gunst Gottes haben, Gottes Zustimmung. Herr, schaff es, segne mich, damit ich auf meinen Esau zugehen kann. Räume alles aus dem Weg, was dazwischen ist. Und dann kannst du, und wenn Gott dich gesegnet hat, dann kannst du auf den Esau nicht mehr zugehen wie bisher und er kann auch nicht mehr so auf dich zugehen wie bisher. Das sind die Sachen aus dem Weg. Was da gewesen ist, ist alles vergessen, ist alles vergeben, ist alles bereinigt, ist alles aus der Welt geschafft. Nimm das Trennende weg. Beseitige meine Schuld und seine Schuld. Und dann gibt es keine Diskussion mehr über die Schuld. Wer ist jetzt an der ganzen Geschichte schuld? Wer hat wen betrogen? Weißt du, wenn Gott dich segnet, Gott dich berührt, dann gibt es keine Diskussion, wer ist schuld an der ganzen Geschichte. Jakob bittet, Herr, gib mir dazu grünes Licht, dass ich erlaube mich, dass ich ihn umarmen kann und er mich umarmen kann. Das ist, segne mich. Herr, erlaube. Das ist eigentlich die Bitte um Segen. Herr, erlaube, ich lass dich nicht, es sei denn, du erlaubst mir. Und du hilfst mir, dass ich das schaffe. Eigentlich, die Bekehrung war nicht die Bekehrung von Esau, sondern die Bekehrung von Jakob, dass er das schafft, seinen Bruder um den Hals zu fallen. Das Gleiche war auch beim Josef und seinen Brüdern auch. Deshalb mussten die paar Mal kommen. Deshalb musste Josef auch sich mal verstellen und so weiter, bis das soweit war, bis der Durchbruch kam. Beharrlichkeit. Jakob hat die ganze Nacht gerungen. Er war beharrlich, er wollte Versöhnung haben. Aber Leute, Versöhnung ist nicht so einfach. Nur die Hand ausstrecken und sagen, ich versöhne mich. Du kriegst Versöhnung erst durch Beharrlichkeit. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Dreimal Geschenke. Und dann erst eine ganze Nacht in der Gegenwart Gottes. Herr, erlaube, gib mir grünes Licht. Und ich habe euch gesagt, Jakob hätte in Mesopotamien ruhig bleiben können. Aber er hat sich für etwas entschieden. Und jetzt bringt er Opfer. hat sich was vorgenommen, hat einen Glauben, er hat eine Vision, einen Traum, im Land seiner Väter zu sein. Das war, er wusste, ich habe in Mesopotamien eigentlich nichts verloren. Ich bin eigentlich hier nur am falschen Platz durch irgendwelche falschen Umstände. Meine Mutter ist schuld, dass ich hier unten bin. Eigentlich für viele sind deine Eltern schuld, dass du irgendwo da und dorthin geraten bist. Du siehst, Jakob hätte nicht fliehen müssen, wenn diese liebe Rebekka nicht gelehrt hätte, den alten Mann, ihren Gatten zu betrügen, die Geschwister auseinander, Esau und Jakob auseinanderzubringen. Die Mutter war es, die diese Geschwister auseinanderbringt. Die Mutter war es, die einen bevorzugte und einen benachteiligte. Der Esau hat ihr nicht gefallen, aber der Jakob, weil er ständig in der Küche war und um sie rum war und schnipselte und gerne kochte und so weiter, das war der Jakob, ihr Lieblingssohn. Und der andere, der Esau, das ist dein Sohn. Und sie haben sich die Kinder geteilt. Sie war schuld an der ganzen Geschichte. Und jetzt musst du die Geschichte aufarbeiten, die Geschichte deiner Familie. Die meisten müssen die Geschichte ihrer Familie aufarbeiten, und zwar beharrlich. Du kannst nichts dafür, dass du in einem armen Haus geboren bist, wie in eine Kolonie irgendwo von Leprakranken oder im Waisenhaus. Du kannst für vieles nicht dafür, aber du kannst beharrlich drauf zu arbeiten. So viele, die was Großes geleistet haben, die haben keine anständige Schulbildung gehabt, aber die haben was aus sich rausgemacht. Die haben so lange gebüffelt, so lange gearbeitet, und sie haben beharrlich etwas bewirkt in ihrem Leben durch Beharrlichkeit. Die haben sich selber lesen und schreiben manche beigebracht. So, Beharrlichkeit. Gott will uns Beharrlichkeit zeigen von seinem Wort her. Der Beharrliche, der jeden Tag weiter anhält, der wird es erreichen. Georg Müller, als wir dort waren, deshalb gib uns den Geist von Georg Müller. Georg Müller hat 40 Jahre für die Bekehrung zwei seiner Freunde gebetet. Und es hat er nicht erlebt, dass einer von diesen beiden sich bekehrte. Nachdem sie tot bei der Beerdigung, bekehrte sich einer. Und du musst es nicht unbedingt warten, bis du das alles erlebst, sondern vieles ist nach unserem Tod, wie beim Elisa. Nach dem Tod erlebte noch, dass jemand aufersteht, während die verdörrten Knochen im Gebeinhaus berührt. Erwarte, dass Gott dich segnet, und zwar bleibe kontinuierlich an der Sache, und du wirst sehen, du wirst so voller Energie sein. Lass mir mal dieses Wort Energie benutzen. So viel Kraft, dass sogar deine Knochen noch, die ausgedorrten Knochen, noch eine Kraft in dir haben und Menschen auf die Beine bringen. Wenn die Menschen mit deiner Geschichte, deiner Lebensgeschichte in Berührung kommen oder hören und lesen oder ein Traktat von dir bekommen oder ein Zeugnis von dir hören oder irgendwie mal von dir was erfahren, deshalb sage ich den Leuten, schreibt auf, macht immer was, dass ihr was zurücklässt für eure Angehörige. Wenn ihr von dieser Erde gebt, damit die Leute was in der Hand haben, ach, das war die Person sowieso, der hat was gemalt oder das war das getan. Und dann wirkt diese Bilder weiter, so wie jetzt unser Christa, der die Gedichte vorliest sonntags. Die liebe Frau, die hat Gedichte geschrieben mit 90 Jahren, noch mit einem hohen Alter und in die Ewigkeit gegangen. Aber die Tochter hat diese Gedichte gesammelt und guck mal, was für schöne Botschaften manchmal drin sind. Das war so ihre Andacht. Schreib deine Andachten so, und ob du jetzt sie brauchst oder nicht brauchst. Aber diese Psalmen lesen dann irgendwann irgendwelche Leute und sie werden gesegnet, sehr ermutigt. Und sie sagen Halleluja und preisen Gott und du bist schon längst im Himmel abgefahren. Ja, lass, und ihre Werke folgen ihnen nach. Du solltest also etwas zurücklassen, das zurückbleibt, das weiter wirkt in dieser Welt. Und ob die dann nachher deinen Namen tragen, spielt keine Rolle. Das meiste, was wir hier in dieser Welt haben, trägt sowieso keinen Namen von den Leuten, die das geschaffen haben. Wer hat das Alphabet entdeckt? Wer hat das Rechnen erfunden? Wer hat das alles geschaffen und so weiter? Wer hat Brotbacken entdeckt und erfunden und so weiter? Das weißt du gar nicht. Du nennst Brot und isst und lässt es schmecken. Aber irgendjemand hat daran gearbeitet. Und jemand hat es entdeckt und ausprobiert und was für Brot am besten schmeckt und so weiter. Oder so vieles andere, was wir alles haben. Wir nehmen alles so selbstverständlich, aber irgendjemand hat daran gearbeitet. Du solltest nur Segen zurücklassen. Herr, segne mich, segne die anderen. Okay. Du darfst nicht müde werden. Das Beharrliche mit Geschenke und so weiter. Wir dürfen nicht müde werden, Gutes zu tun, solange es Tag ist. Und nachher, wenn der Tag nicht mehr da ist, kannst du vergessen. Ein kleines Zeugnis. Meine Frau, mein Schwager war schon öfters mal auch hier, schon inzwischen, aber meine Frau hat meinen Schwager regelmäßig zum Geburtstag gratuliert. Und der hat mal als junger Mann Christus kennengelernt und dann ging er zur See, hat zu Hause Krach gehabt und dann fuhr er los und einfach mit 17 Jahren dann von Hamburg auf See, hat dort dann Ingenieursausbildung gemacht etc. und kommt zurück in Mainz auf dem Karneval vom Fasching, heiratet seine Frau. Weißt du, da liest er so, liebster Schatz, was weiß ich, da mein Herz ist kein Ankerplatz und was weiß ich, und nimmt sie, heiratet und so weiter. Und ihre Ehe war mehr wie Hölle und so weiter. Und meine Frau hat immer regelmäßig Gruß zum Geburtstag geschickt und dergleichen. Und dann hat sie eines Tages gesagt, weißt du, der antwortet nicht mehr, der schreibt uns nicht, der bedankt sich nicht. Kommt das überhaupt an oder nicht? Er hat überhaupt nicht reagiert auf die Grüße, die man geschickt hat. Und weißt du, genauso war es beim Esau. Esau hat nicht reagiert auf die Grüße, die der Jakob geschickt hat. Gar nichts. Und dann, wie gesagt, in einem Jahr, wo dann gesagt, meine Frau sagte, das lohnt sich, schade um das Porto eigentlich. Der reagiert sowieso nicht. Einen Tag nach seinem Geburtstag ruft er an, Heidi, hast du mich aufgegeben? Dann hat sie immer verlassen, meine Schwester betet für mich. Oder meine Schwester gibt mich nicht auf. Und in diesem Jahr hat er sich bekehrt. Und das Kind Gottes und arbeitet heute bei den Geschäftsleuten und sonst, christlichen Geschäftsleuten, arbeitet dort mit und in der Gemeinde, Seniorenarbeit macht er jetzt inzwischen 70, arbeitet mit und gleich. Aber du siehst, hast du mich aufgegeben? Geschenke. Und dann schickst du ein Jahr kein Geschenk mehr. Und ich möchte dir Mut machen, Geschenke können eine Revolution auslösen. Und weißt du, was dann passiert ist, wo die sich bekehrt haben? Und ich war dabei, ich war in einem dieser Gottesdienste und ich habe in Aalen gepredigt. Und da kommt, plötzlich sitzt mein Schwager mit Schwägerin und seine zwei Buben sitzen im Gottesdienst. Denke ich, ich sehe nicht richtig, die wollen ja vom Heiland ja nichts wissen sonst. Oder die waren nicht gottlos, aber die waren nicht gläubig. Sie sitzen da und ich mache Altarruf, wer geht nach vorne, diese vier, also die beiden zuerst einmal, natürlich die Kinder auch an der Hand, die wollen sich bekehren. Und meine Frau sagt dann zu Hause zu ihrer Mutter, du, Adrian war hier im Gottesdienst, ja, die haben es auch nötig. Und die haben es auch nötig gehabt. Die Frau war alkoholabhängig, die Adelheid, die war ja auch schon mal hier, hat eine Frauenstunde gemacht, war alkoholabhängig und hat auf der Straße einen schönen weißen BMW von ihrem Mann versteigert, nur um Alkohol umzusetzen. Und das war so, und dann sagt er, entweder jetzt gehen wir in den Gottesdienst und wir bekehren uns, das war alles in diesem Jahr, wo dann die Postkarte nicht kam. Und entweder bekehren wir uns und machen eine ganze Sache oder wir scheiden uns. Also und so. Und dann hat sie eingewilligt, sich bekehren und dann natürlich auf ihrem Campingplatz. Die waren verrückt für Jesus. Dann steigt sie auf dem Podest, sie am Campingplatz und den ganzen Campingplatz, wo die zuerst mal gesoffen und gemacht haben, hat sie Jesus verkündigt und hat sie dort in dem Teich auch taufen lassen. Und am Campingplatz, um einfach Zeugnis zu zeigen, du siehst zuerst mal Sünde und so weiter, wo die Sünde mächtig ist, die Gnade noch mächtiger. Und die haben dann nachher Gott gedient und dienen jetzt heute auch immer noch Gott und arbeiten für Gott. Aber nicht aufgeben, Leute. Beharrlich. Und irgendwann einmal geht die Falle zu. Es ist Gottes Stunde gekommen und du weißt nicht, wann die Stunde Gottes ist. Beharrlichkeit, Ausdauer, Geduld. In Lukas 18, Vers 2 bis 8 ist auch eine nette, schöne Geschichte drin, von Jesus erzählt als Gleichnis. Jesus hat gerne Geschichten erzählt. Leute hören immer Geschichten gerne. Ich mag Geschichten. Da ist die Witwe und der ungerechte Richter. Und dieser Richter fürchtet weder Gott noch Menschen. Also ganz radikaler Richter. Aber diese Frau bestürmt den Richter, sie gab nicht auf, bedrängte ihn Tag und Nacht, sie war ständig in der Sprechstunde bei ihm. Und dann hat sich, und so erzählt Jesus, und dieser Richter, da heißt es, also er wurde bedrängt Tag und Nacht, und dann hat er sogar Angst gekriegt, jetzt kommt sie und bringt mich noch um dabei. Und ich muss für die Frau sorgen. Und dann sagt Jesus, wird Gott nicht erst recht seinen Erwählten zu Hilfe kommen, wenn sie ihn Tag und Nacht anflehen? Wenn du ein Problem hast, Tag und Nacht ihn anflehen, so lange bei ihm in der Sprechstunde sitzen und stehen, bis was passiert. Und ich versichere, wird er zögern, fragt Jesus weiter. Ich versichere euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Wird Gott nicht erst recht den Erwählten, und du bist ein Erwählter, ein Erwählter Gottes. Und wenn du zu ihm kommst und sagst, Vater, ich bitte dich, 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 dann sagt Gott, der hört gar nicht mehr auf. Und wir sollten so lange bitten, so lange Gott bestürmen, bis wir das Wunder erlebt haben. Und du kriegst es. Natürlich ist es fraglich immer, ob es der Wille Gottes auch alles ist, was du erbittest. Aber bittet, so wird euch gegeben. Steht in der Bibel. Bittet. Und selbst wenn es nichts ist, also ich habe auch manchmal dumme Sachen von Gott erbeten und er hat leider auch gegeben. Leider sage ich, hätte mir es nicht gegeben, wäre es mir manches erspart geblieben hinterher. Hätte weniger Ärger gehabt. Aber ich danke Gott, dass Gott ein Hörer der Gebete ist. Also ich habe Dinge von Gott erbeten und habe gesagt, das musst du geben. Ein Dreivierteljahr für eine Sache gebetet, das muss passieren, das muss kommen, das wird kommen. Ist auch gekommen. Aber ich war nicht glücklich nachher damit. Es hat mir mehr Arbeit und Not und Mühe bereitet als sonst was. Und ich war so froh, dass ich das Ding los hatte, die Kirche da drüben. Aber zuerst haben wir Gott bestürmt und Gott bedrängt. Herr, du musstest. Und dann, wenn Stürme kamen wie viel schlaflose Nächte ich hinter mir das hatte. Und hinterher habe ich gesagt, hätte ich bloß nicht Gott bestürmt, vielleicht hätte ich was anderes dazwischen gekriegt. Und gewiss, hätte was anderes auch dazwischen bekommen, aber ich hatte schon so einen Klotz am Hals oder am Bein. Ich war nicht mehr offen für was anderes, was Gott mir vielleicht später hinterher geben hätte wollen und können. Aber er bestürmte. Diese Frau bestürmte. Viele geben nach dem ersten Gebet auf und ich weiß, ich hab nicht nach dem ersten Gebet aufgegeben. Und ich weiß, du kriegst alles, was du bittest. Du darfst nicht beim ersten Gebet aufhören, auch nicht beim zweiten, auch nicht beim hundertsten, auch nicht beim fünfhundertsten. So lange, bis du es hast. Und ich bin oft um die Kirche herumgefahren und habe gesagt, das ist das Haus und das ist die Stadt und so weiter. Ich habe mir erbeten. Hättest du fünfmal geschlagen oder sechsmal, aber du hast nur dreimal geschlagen. Jesus sagt dann weiter hier, Vers 8. Kapitel 18, Lukas. Aber wird es Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, noch Glauben finden? Menschen, die ausdauernd sind, die anhalten am Gebet, die nicht nachgeben, die nicht müde werden. Gott sucht beharrliche Menschen, die dranbleiben, die nicht aufgeben, die alles tun, alles in Bewegung setzen, die sich nicht aufhalten lassen, die haben sich mal festgelegt, ich will das haben. Leg dich heute fest. Weißt du, es gibt im negativen Sinn Geisterfestlegung, das ist nichts. Wenn ich werde mit 40 sterben oder ich werde mir das und so weiter, ich werde es nie schaffen oder sonst was, das ist negativer. Aber leg dich vor dem Herrn ganz fest und sag, ich will das und das und das und mach einen großen Bogen, fünfmal, sechsmal schlagen und dann leg dich fest und sag, ich will es im Namen des Herrn und ich will. Und du wirst von Gott bekommen, worauf du dich festgelegt hast bei ihm. In der Gegenwart Gottes. Du wirst das bekommen. Wenn die Segensstunde da ist und wenn Gott so günstig ist und gerade wirkt der Heilige Geist so wunderbar und Gott sagt, wünsch dir was, dann wünsch dir was. Wenn die Salbung Gottes da ist, die Segensstunde Gottes da ist, die Gelegenheit Gottes da ist. Herr, ich darf mir was wünschen. Weißt du, du hast nicht immer die Gelegenheit, dir zu wünschen. Und du hast dir mal gewünscht und dann kannst du nicht mehr was anderes dir wünschen. Deshalb, bevor du dir wünschst, bitte Gott, dass er dir hilft, den richtigen Wunsch auszudrücken und zu formulieren. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Dass du dieses Wollen von Gott bekommst und dass du sagst, das kann ich erreichen, das kann ich glauben, das kann ich schaffen, das wird gehen. Goldmedaille. Oder was weiß ich, verstehst du, egal was. Leg dich fest vor dem Herrn. Und die Segenstunden sind unwiederholbar. Einmal festgelegt und dann ist vorbei. Und dann kannst du nicht jeden Tag die Meinung ändern. Nein, Herr, ich habe doch vielleicht was anderes gedacht. Und Isaac, als die Segnung Isaac und Jakob dort war und Esau, dann sagt Isaac zu Esau, ich habe keinen anderen Segen mehr für dich. Ich kann den Segen nicht nachholen. Es ist schon ausgesprochen. Was draußen ist, ist draußen. Den Segen kannst du nicht mehr zurückholen. Also wo du drauf dich festgelegt hast, gibt es keinen zurück. Deshalb ist so wichtig, dass du dich festlegst und dranbleibst an der ganzen Sache. Auch wenn du manchmal schachmatt bist, alles sich zuspitzt, die Konkurrenz nicht schläft, die Situation schwierig und schwieriger wird und du sollst kühn vor dem Herrn bleiben. Ich habe vom Herrn erbeten und ich weiß, ich werde, wie Paulus sagt, ich will nach Jerusalem und ich will nach Rom, ich will und ich werde das erreichen. Und er hat sich sogar noch gewünscht, nach Spanien zu kommen und ich bin überzeugt, er hat es geschafft. Es ist nicht mehr heilsnotwendig gewesen, deshalb auch nicht mehr in der Bibel, aber er hat es geschafft. Es ist so wichtig, dass du auf den Herrn schaust. Und ich habe noch ein paar Bibelworte, ein paar Gedanken hier. Psalm 84, da heißt es: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Weißt du, wenn du mit Gott gehst, wirst du stärker und stärker und stärker. Wenn Gott ein und alles für dich ist, dann bekommt er die Übermacht in deinem Leben. Dann hat das andere nichts mehr zu sagen und zu melden. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Vor Gott zählt etwas ganz was anderes, als was bei uns Menschen. Und deshalb, du solltest dein Leben mit den Augen Gottes sehen. Wie sieht Gott mich? Werden Menschen durch mein Leben ermutigt? Leg die Hand, obwohl der selber sterbenskrank ist, schwer krank und bald sterben wird, legt er seine Hand auf den Joasch und sagt, schieß jetzt. Auf was zielst du heute? Was ist dein Ziel? Ein Pfeil abzuschießen und mit den anderen zerschlagst und sagst, ich will Sieg haben über die Assyrer. Das war der Pfeil, wo er abgeschossen hat. Und jetzt die anderen zerklopfst du und so oft, wie du das zerklopfst, und er bitte von Gott ein Zeichen. Und wenn du von Gott ein Zeichen erbeten hast, und dieses Zeichen trifft ein, und du spürst, dass Gott ist dabei, Gott macht es. Und es geht in Erfüllung. Und ich wusste, als ich dieses Gebäude dort drüben hatte, ich werde damit nicht, deshalb bin ich auch mit gutem Gewissen auch ausgezogen und schnell ausgezogen, denn ich wusste, das ist nicht meine Sache. Ich werde die Sache, das wird keiner zu Ende bringen. Gott hat mir das gezeigt. Die Sache wird nicht, die wird ganz anders ausgehen. Und ich wusste das von Anfang an eigentlich. Ich habe irgendwo von Gott ein Zeichen gegeben: Herr, wenn das passiert, dann nehme ich das als einen Hinweis von dir. Und das ist diese Sache wichtig. Also, ob wir finanziell das durchkommen oder nicht durchkommen, ob wir das bezahlen können, finanzieren können oder nicht finanzieren können. Und Gott hat gesagt: Das Ding wird nicht finanzierbar sein. Das kann kein Mensch bezahlen, das ist so ein Klotz. Und dann lese ich noch in der Zeitung, dass hier die evangelische Kirche schreibt, nun endlich sind wir froh, dass dieser Klotz von unseren Füßen weg ist. Und ich habe diesen Klotz an meinen Beinen. Und Gott hat gezeigt, diesen Klotz, aber ich werde dich frei machen von diesem Klotz. Und ich habe nicht gewusst, wie Gott mich frei macht von diesem Klotz. Aber er hat mich frei gemacht, Gott sei Dank. Er hat mich frei gemacht. Und ich bin so leicht im Herzen frei von diesem Klotz. Lob und Dank. Also, treu sein bis ans Ende. Menschen werden ermutigt, wenn du, wenn ich, wenn wir aufrecht unsere Straße gehen, wenn wir vor Menschen nicht kriechen. Ich habe eigentlich noch eine Stelle gehabt, aber die wollte ich nicht lesen, weil es zu lang ist. Philipper 1, Vers 12 bis 21, wo Paulus sagt, liebe Brüder in Philippe und so weiter, ich bin umso kühner geworden. Aber das könnt ihr nachlesen. Paulus ist durch die Philippe, im Gefängnis ist er selbst, schreibt vom Gefängnis an die Philippe, ich bin durch euch ermutigt worden. Und ich ermutige euch weiter. Also ein Ermutigter oder Entmutigter ermutigt andere. Ein Sterbender dient anderen. Das ist Segen. Sich nicht selber aufgeben und sagen jetzt, wie Paulus, ich bin im Gefängnis, ich kann nichts mehr tun, mir sind die Hände gebunden. Nein, er schreibt Lob- und Dankbriefe, Philipperbrief. Ich muss doch diesen Vers noch lesen, ganz kurz, oder ein paar Verse. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil angegeben ist, der Heilige Geist steht mir bei und so weiter, und er redet vom Widerstand und von Druck und Spannung und so weiter, alles, was so nacheinander passiert, aber ich bin ermutigt. Gott allein ist unsere Stärke. Und weißt du, ich erlebe immer wieder Menschen, wenn sie alt sind, ist es interessant, wenn man so ganz alte Menschen hat, die können ganz verwirrt sein, aber wenn sie beten, wenn sie mit Gott reden, sind sie hellwach, sind ganz klar, sind bei vollem Bewusstsein. Ich bin manchmal erstaunt, so gerade in Heilbronn habe ich bei ältere Geschwister erlebt, weißt du, die haben alles durcheinander gebracht, Tag und Nacht, aber wenn es ums Gott und ins Gebet ging, waren sie in ihrem Element. Da waren sie in ihrem Element, da waren sie, als wenn sie noch ganz jung im, junge Menschen werden und so weiter, so komplett und so perfekt und so vollkommen. Also ich war so verblüfft. Wenn du in Gott bist, bist du immer in deinem Element. Aber das musst du lernen. Weißt du, das musst du lernen von Anfang an. Und das, was du am Anfang deines Lebens warst und wie du dich entwickelt hast, was für dich ein Problem ist, was du nicht aufgearbeitet hast, das holt dich im Alter, wird im Alter eingeholt. Wenn du in der Jugend sparen musstest und nicht gelernt hast, großzügig zu denken und zu reagieren und zu rechnen und so weiter, dann wirst du im Alter knausrig. Und wenn du in der Jugend viel bababababa geblabbert hast und geschwätzt hast und so Drahtschweif warst und so weiter, über den Zaun da geredet hast und die ganze Zeit und so weiter, dann wirst du im Alter ein Drahtschweif und so weiter. Weißt du, das steigert sich, im Alter verschlimmert sich das alles und es wird schrecklich. Wenn du in einem Baum Kerben machst, wenn es junges Bäumchen ist, nachher, wenn es alt ist, gibt es große Kerben. Beharrlich. Arbeite an deiner Persönlichkeit, arbeite an deinem Charakter, arbeite an deinem Temperament, beharrlich. Arbeite an deinem Willen, an deinem Verstand. Und du kannst im Alter, die Bibel sagt, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch, arbeite an dem inneren Menschen. Auch wenn der Äußere zerfällt, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und wenn du aber das nicht gelernt hast, von Anfang an deines Glaubens den inneren Menschen ständig beharrlich, kontinuierlich zu erneuern, im Alter sitzt du da, hast an nichts mehr Freude. Kannst mit nichts anfangen, bist nicht flexibel. Die älteste Person, die ich in meinem Leben beerdigt habe, war 102 Jahre. Und die hat noch an die Heilbronner Stimme Leserbriefe geschrieben mit 102 Jahren, dass die Heilbronner Stimme sich dann nachher bedankt hat, als sie tot war nach der Todesanzeige. Also diese Frau hat an Themen der Jugend teilgenommen. Die hat über Rauschgift und AIDS damals geschrieben und alles mögliche Leserbriefe für die Heilbronner Stimme geschrieben. Die war geistig aktiv. Als ich die Gemeinde in Heilbronn übernommen habe, dann mache ich einen Ausflug nach Holland und unsere Schwester mit 80 Jahren meldet sich, oder 90, oder ja, bei 90, meldet sich, ich gehe nach Holland mit. Ich sage, Schwester, du bist schon zu alt. Nein, sagt sie, ich gehe nach Holland mit, und ist nach Holland mitgefahren. Mit 90 Jahren oder so, an die 90. Ich sage, das gibt's nicht. Ich will bei der Jugend sein. Sie ist bei der Jugend geblieben. Weißt du, halte ich an jugendliche Themen, an aktuelle Themen, an Tagesthemen, am Tagesgeschehen und beharrlich, nimm am Leben teil, schließ dich nicht aus, nur mich interessiert nicht, die Welt interessiert mich und so weiter. Nein, du lebst in dieser Welt, du brauchst diese Welt und du musst die Dinge dieser Welt gebrauchen. Schicket euch in die Zeit und zwar beharrlich. Wir müssen mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und die zwei anderen Hände sind mit dem Himmel verbunden. Also, und das ist diese Verbindung, wie wir schaffen. Die Füße auf diese Erde und die Hände berühren den Himmel. Deshalb sagt Paulus, nicht die Füße hochheben, sondern die Hände hochheben an allen Orten. Und das ist dieses Beharrliche. Fest auf den Boden der Wirklichkeit, der Tatsachen und Fakten und dann den Himmel mit den Händen berühren. So stützen wir, so tragen wir die Dinge. So, letzter Gedanke. Sei getreu bis in den Tod. In den Sendschreiben in der Offenbarung an die Gemeinde zu Smyrna. Ich will dir die Krone oder den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Ich habe ein kleines Gedicht oder das ist ein Lied im evangelischen Gesangbuch oder Teile wenigstens da drin, was ich rausnehme. Sei getreu, halt seinen Bund. Sei getreu, lass dich dem Wind des Kreuzes nicht abkehren. Ist er dein Vater, du sein Kind, was willst du mehr begehren? Das höchste Gut macht guten Mut, kann seine Huld dir werden. Nichts besser ist ein lieber Christ im Himmel und auf Erden. Sei getreu. Von Jugend auf sei getreu, sein liebes Wort standhaftig zu bekennen und so weiter. Sei getreu bis in den Tod und lass dich nichts abwenden. Er wird und kann in aller Not dir treuen Beistand senden. Und käm auch gleich das höllische Reich mit aller Macht gedrungen, wollt auf dich zu, so glaube du bleibst unbezwungen. Du bleibst unbezwungen. Getreu sein. Getreu bis in den Tod. Beharrlich. Dranbleiben. Egal was, lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Sei getreu. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns aufrufst zur Beharrlichkeit, zur Ausdauer, zur Geduld. Das alles Tugenden deines Geistes, die du uns durch den Heiligen Geist vermittelst. Und heute möchten wir Menschen sein, die beharrlich an sich selber arbeiten. Beharrlich an ihrem Leben. Einfach alles dran setzen. Wir wollen das Ziel erreichen. Uns gehen die anderen gar nichts an und wir wollen uns um die anderen gar nicht groß kümmern. Wir haben mit uns selber genug zu tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist dazu schenkst. Halleluja, Halleluja. Praise God. Praise God. Wir sagen Amen.